Ganz genau. Hier ist wieder eine neue Folge Beat Gastro. Wir haben ganz besonderen Gast hier. Jedes Mal. Für alle coolen Larik-Freunde da draußen. Seid ihr bereit für Song Silver?
Song Silver sind am Start, dies ist mein. Jetzt ist ein super smarte Fly, Boys mit zwei Restaurants. Euer Joe und Cozy machen ihr Ding schon seit Jahren. Und heute sind sie hier, um mit uns zu labern.
Das schmeckt doch echt gut. Joe, Cozy. Das schmeckt doch echt gut. Das schmeckt doch echt gut. Das schmeckt doch echt gut. Wie die Gastro. Sebastian E. Mergen und Tim Melzer. Check it out.
Ey, hättest du jemals gedacht, dass du Produkte entwickelst in deinem Leben?
Ja.
Nee, mal ehrlich jetzt.
Ja.
Wieso?
Weil ich kann. Ich hätte niemals gedacht, dass sie jemals im Regal landen. Aber dass ich entwickle, ja. Toll. Da kann man dann hier so. Verstehst du?
Ich bin mit stolz auf dich, muss ich wirklich
hier,
sagen.
Hier macht man den schön auf und schau mal.
Löffel, habe ich schon.
Löffel? Und dann kann man dann hier drauf. Dig in and enjoy.
Man kann auch lesen, Diggy enjoy.
Oh, das ist aber hier sehr unterschiedlich. Guck mal an.
Guck mal, da freuen sich unsere Zuhörer, wenn wir gleich mal reinschmatzen. Unser Podcast Fiete Gastro, liebe Leute, den hört ihr übrigens kostenlos auf RTL Plus. Wollte ich nur mal sagen.
Okay. Oh,
Tim, das schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. So, dir geht's gut, das sehe ich dir an. Das sehe ich an deinen leicht zusammengekniffenen Augen. Dir geht's gut.
Oh, nein! Ich brauche ein Tuch.
Können wir ein Lecktuch für Tim Melzer haben? Ein Wecktuch für Tim Melzer?
Ich habe mir voll gemacht. Okay, fang an, komm.
Hier, ich habe eine Frage.
Ich habe keine Zeit, heute ist Internorga.
Was machst du heute da schon?
Heute bin ich erst auf dem Event für einen Panel-Talk und anschließend verleihe ich oder halte ich eine Laudatio auf Luki Maurer.
Auf Luki Maurer? Ach, wie schön.
Ja,
für Luki Maurer. Und in welchem Rahmen? Also ist das ein...
Ein Gastropreis.
Mhm.
Für ich glaube, Gastrounternehmer. Ich glaube, ich brauche noch immer ein Stoffding. Ein richtiges. Aber ist cool erstmal.
Und wo ist das? In der Messe?
Das ist bei Poletto in ihrem Zelt.
Ach, wie schön.
Ja.
Ach, also ist ein Side-Event zur Internorga sozusagen.
Ja, genau.
Und ist Luki auch da?
Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage?
Manchmal kann der Preisträger ja aus irgendwelchen Gründen nicht da sein. Die Bahn streikt,
es ist Internorga. Das sind die Oscars der Gastronomie
in
Deutschland.
Als ich Luki neulich gefragt habe, ob er zu Internorga kommt, sagte er, nein, er kommt nicht.
Hat er gesagt?
Deswegen frage ich.
Ja, vielleicht ist er ja nicht da. Wäre schon schön doof.
Siehst du?
Oh Mann!
Ja, Essen muss gelernt sein.
Aber
und was?
Scheiße! Kann ich den Müll, der hat meine Aufstiegsklamotten, mit denen nachher so da schreien.
Ach so, du ziehst dich gar nicht mehr um.
Quatsch.
Na gut, also dann kann ich ja unseren Zuhörern in der Zwischenzeit, in der Tim sich sauber macht, erzählen, dass Tim heute eine Laudatio auf Luki Maurer hält. Höchstwahrscheinlich einem sehr festlichen Rahmen. Und der trägt eine Cargohose. Die Schuhe habe ich noch nicht gesehen. Ich schätze mal, es sind weiße Sneaker. In schwarz diese Cargohose. Die hat er unter uns auch schon länger an. Dann einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarz-blaue Bomberjacke. Und damit geht er ganz offensichtlich auf die Bühne. Jetzt ist er ganz offensichtlich gerade im Badezimmer. Und ich sag mal so, da macht er sich höchstwahrscheinlich fresh. Da ist Tim. Guck mal. Bist du unseren Gästen in die Arme gelaufen?
Ich bin direkt reingelaufen.
Super.
Direkt reingelaufen. Also, ich habe mich gerade bekleckert, wollte mir diese Eisflecken, die nämlich auf Penishöhe auf der Hose gelandet sind und so ein bisschen im angetrockneten Zustand nachher wie, ich sag mal, verschwendeter Nachwuchs rüberkommen.
Ach gut.
Wollte ich mir kurz sauber machen
und
bin in einen Bereich gegangen, in dem ich in der Tat nie bin.
Der Green Room.
Na, hier, Toilette.
Ja, ach so.
Ja, und dann zuckte jemand zusammen, dann guckte ich nur, dann zuckte die Dame denn so und dann waren da auf einmal die Jungs von Salt und Silver da.
Das gibt's ja nicht.
Toll. Freue ich mich drauf.
Also, wir müssen aber noch mal kurz zurückspulen. Ja. Was für ein Panel-Talk hast du? In welchem Rahmen? Wo ist das?
Das ist im Rahmen einer Veranstaltung in der Internorga.
Mhm.
Da werde ich mit Haya Molcho gleich ein bisschen über Gastro-Cuvades reden.
Das ist dann wahrscheinlich im CCH.
Nö, ja, ist auf der Messe.
Ist auf der Messe. Mhm. Na gut, okay.
2000 Leute.
Oh, da gehst du so hin?
Die sieht auch gut aus.
Sieht sehr gut aus.
Ich kann nicht mal aussehen. Wir sitzen jetzt hier ein, zwei Stunden.
Ich bin ganz neugierig.
Ja.
Der Knossi hat am Wochenende so viele Stories gemacht.
Mhm.
Wir werden erst in 5 Wochen ausgestrahlt. Was habt ihr da gemacht? Ich habe eine Vermutung.
Mhm.
Ich bin einfach nur neugierig.
Ja, vermute doch.
Ich habe Schlag den Besten.
Nein.
Warte, darfst du sagen?
Nein.
Ah, verdammt.
Also.
Schade, das hätte ich.
Knossi und ich haben eine mit Elton zusammen eine Sendung gemacht.
Ja, genau.
Die da auch in der Tat was mit Herausforderungen zu tun hat. Mhm. Aber wir sind sozusagen ein Tag-Team. Und,
du und Knossi und Elton.
Genau. Und
wow.
Ja, und wir müssen uns unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Und das hat eine ganz besondere Dynamik. Insbesondere, weil, also Knossi, Elton und ich sag mal jetzt erstmal auf dem Foto jetzt nicht unbedingt nach Athletik, Dynamik, Ehrgeiz oder ähnlichem aussehen. Aber lasst euch überraschen, das wird, glaube ich, ganz gut.
Interessant. Und ja, der hat ja wirklich Energie für 10, oder?
Wahnsinn. Wahnsinn. Also, unfassbar. Also, man kann von dem halten, was man will. Aber was er definitiv hat, ist wirklich Energie und eine positive Energie. Das ist, also es gab da auch ein, zwei Momente, wo er mich auch wirklich mit durchgezogen hat.
Ach.
Also wirklich toll. Muss man wirklich, wirklich sagen. Schauen.
Okay.
Ein Hoch, an der Stelle mal ein Hoch auf die Influencer.
Ja.
Begeisterungsfähig, sind eingetaucht, ist eingetaucht. Zieht das wie eine zweite Haut über sich, erfreut sich an den Dingen, nicht so satt und müde wie wir alten Kacker manchmal so, die nur noch Bedingungen stellen, damit sie überhaupt noch irgendwie ihren Arsch hochkriegen oder so. Das war schon ganz toll. War auch sehr inspirierend für mich.
Wirklich jetzt?
Ja.
Das ist doch schön. Würde
ich sagen, wenn ich nicht meine.
Also, laut Internet,
ja,
bist du ja müde und willst dich langsam zur Ruhe setzen.
Oh, Alter, ey. Das ist so krass. Das ist so krass. Ich habe im Rahmen eines Interviews gesagt, dass ich mich natürlich auch mit dem Aufhören beschäftige, weil ich zu denjenigen gehören möchte, die selber ihr Ende setzen und nicht, wo das Ende gesetzt wird, weil sich kein Schwein mehr dafür interessiert. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie es kam, wie der Begriff dazu kam. Naja, sowas willst du machen? Und ich so, ja, ich möchte gerne in Rente gehen. Wer will nicht in Rente gehen? Wer will nicht in den Ruhestand? Aber dass das bei mir als so Momentum, das habe ich komplett unterschätzt. Das geht sogar so weit. Ich war gerade, brauchte eine Finanzierung für die Bank. Und die Bank hat gesagt, nee, ist nicht. Wenn Sie in Rente gehen, dann kriegen Sie nichts.
Hä, echt jetzt?
Ja, kein Scheiß. Das ist ja, hatte ich ja schon mal. Irgendwie vor keine Ahnung, wie lange waren das? Corona-Zeiten, wo ich dann irgendwann mal im Rahmen von Kitchen Impossible gab es eine Schlagzeile in der Bild, Melzer zu wenig Kohle fürs Essen. Da musste ich mit Kohlepulver kochen und hatte dann zu wenig Kohlepulver ins Essen getan. Und daraus wurde dann übers schlechte Kopieren und nicht recherchieren, Melzer hat keine Kohle Leite mehr fürs Essen. Daraus wurde Melzer insolvent. Dann kam ich bei mir in den Laden rein. Und dann waren da Handwerker, die nicht gearbeitet haben. Und dann, ja, Jungs, was los? Zweites Frühstück oder was? Und dann, nee, Herr Melzer, nur noch gegen Vorkasse. Die sind ja pleite.
Da
muss ich Cash zahlen. So. Und das ist so irre. Und dass selbst ein seriöses Finanzdienstleistungsunternehmen dann
sagt, ja, Herr Melzer,
aber wenn Sie in Rente gehen, dann ist das ja auch anders mit Ihrem Einkommen. Wo ich sage, ja, das ist mir schon klar, weil da, sonst wäre ich ja längst in Rente.
Mann,
aber es ist manchmal Hannebüchen und irgendwie.
Ja. Ich hätte nämlich sonst einen Job für dich, wenn du wirklich reingehen würdest. Du hast doch bestimmt was von dem Anzeigenhauptmeister gehört.
Backpfeifengesicht.
So was könnte ich mir gut vorstellen,
Alter,
wie du durch Hamburg radelst.
Wahnsinnig mutig.
Also wenn, ganz kurz,
wenn,
also
muss
ein 18-jähriger Typ aus Grevenhainichen schreibt hunderte Falschparker in seiner Freizeit auf.
4.000 ja, schon.
Okay. Und hat laut Stadtverwaltung, sind die Anzeigen, die er dann ja online weiterleitet, einfach nichts wert. Die blockieren einfach nur die Bußgeldstelle. Naja, weil er sich trotzdem in den meisten Fällen sozusagen nicht so gut auskennt, als dass das Bußgeld wirklich fällig ist.
Okay.
Also er sagt ja irgendwie, er hätte der Stadt schon 140.000 Euro in die Stadtkasse rein erwirtschaftet. Mhm, aber am Ende des Tages sagt jemand von der Stadt, dass es tatsächlich von 900 Anzeigen 2023 nur 12 gewesen sind, die mit Bußgeldern geahndet worden, was um die 300, 400 Euro gewesen sind am Ende. Aber das
gab ja mal
traut.
Es gab ja mal Überlegungen, generell auch im ich glaube, 5 Jahre her, dass Privatpersonen Falschparker anzeigen können.
Das gibt's ja.
Ohne
gibt's? Ja, dafür gibt's ja diese Homepage, mit der er arbeitet.
Ja, aber das ist halt die
Denunziantentum.
Das ist wirklich Denunziantentum.
Klar.
Also, ich meine, am Ende des Tages macht immer noch der Falschparker was falsch. Ja, aber das ist ja nun wirklich, also bei aller Liebe. also Feuerwehreinfahrten, Rettungsgas etc. solche Sachen, ja, meinetwegen abschleppen sofort. Aber das ist doch nur Quatsch.
Ja.
Ha? Ja. Also wirklich Quatsch.
Ich war am Freitagabend essen.
Der hat auch jemand angezeigt, weil er zu laut geschopsaugt hat, glaube ich.
Ja, das auch. Also der geht weit übers Falschpark hinaus. Tim, ich war am Freitagabend essen und ich habe ein Foto von einem Gang gemacht.
Mhm. Mhm, viel Teller. Und jetzt habe ich das außerdem weggerückt. Wem gehören die Brüste?
Ist das schlecht?
Oder der Penis? Du meinst, das ist ein Entenpenis.
Ja, ist die erste Assoziation ist doch, oder?
Ja. Mhm. Wo ist man denn so essen?
Hier bei deinem Freund.
Bei wem?
Matteo.
Wirklich? Hm. Du warst bei Matteo?
Ja, habe ich meinem Bruder zum Geburtstag.
Oh, schön. Was war das?
Was war was?
Das Stück? Was ist das? Wildente oder sowas wie Flank?
Ja, es war tatsächlich Rind, glaube ich. Hm?
Toll, ja. Sieht schön aus. Schöne Hollandaise, schöne Soße sieht aber geil aus. Teller, sehr viel Gold.
Aber sieht es nicht...
Sieht aus wie ein Penis.
Aber das ist Zufall, oder was?
Also Matteo kann das in beide Richtungen gehen. Das kann komplette Absicht sein, kann aber auch einfach, der ist so verpeilt, kann auch kompletter Zufall sein. Also generell glaube ich nicht, dass er den Humor besitzt. Also das meine ich jetzt positiv. Ich sag mal, Penisinstallationen auf den Teller zu machen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen.
Also ich sag mal so, als er irgendwann zu Tisch kam und ich ihm das Foto nochmal gezeigt habe, hat er sehr verschmitzt gegrinst. Ich könnte mir auch vorstellen, kommt mir jetzt erst der Gedanke, vielleicht hat er es mit Absicht so anrichten lassen für meinen Bruder und mich.
Vielleicht nur bei euch beiden, weil ihr ein bisschen auch niedlich rüberkam.
Das kann natürlich sein. Also, Tim.
Ja.
Du hast ja schon unsere Gäste von heute gesehen.
Habe ich gesehen.
Das sind keine Lückenfüller oder Lückenbüßer. Nee. Aber eigentlich hätten wir heute einen anderen Gast gehabt.
Mhm. Wen denn?
Wir hätten heute eigentlich Richard Rauch am Start gehabt.
Mhm. Oh, guck mal.
Es war auch schon alles hergerichtet, alles. Eine großartige, es wäre vielleicht die schönste Sendung gewesen, die wir jemals hatten. Und wir hatten so viele schöne Sendungen.
Und dann? Also viel Rauch um nichts.
Und dann kam... Gut. Hast du mir mal Witz geklaut?
Wusste ich, dass der kommt. Wusste ich.
Verdammt. Und dann kommt der Streik.
Welcher?
Ja genau, welcher. Wir haben mittlerweile so viele Streiks. Lufthansa. Mhm. Was alle falsch sagen, das heißt ja eigentlich Lufthansa. Ähnlich wie Flughafen. Und die Bahn streikt auch. Mhm. Wir haben ihn nicht hergekriegt.
Bitte?
Wir haben ihn nicht hergekriegt.
Und das ist schade, weil ich gegen Richard ja gerade angetreten bin bei Kitchen Impossible. Hat sozusagen die Premierenfolge gegen mich bestritten. Ganz toller Junge, ich mag den sehr. Auch tolle Schwester, mag generell das sehr, was sie tun. Und da hätte ich mich gefreut. Aber ich finde jetzt unsere Ersatzkandidaten nicht minder schlecht ausgesucht.
Absolut
ganz nicht. Ganz im Gegenteil, sogar vielleicht... derzeitig noch passender, weil ich glaube, die haben viel zu erzählen.
Die haben sehr viel zu erzählen und wir haben sie ja auch schon mal hier im Podcast gehabt. Mhm. Und ich hatte sie gerade auf Wiedervorlage, weil sie ja ein paar wirklich tolle neue Sachen gemacht haben. Und deswegen brauchen wir auch gar kein Wer bin ich mehr.
Doch, spielen. Mach mal.
Ja?
Ja, mach schnell.
Also einer der beiden, wusstest du das, ist vor 3 Tagen Vater geworden.
Ja.
Wusstest du?
Ja.
Und kommt hierher.
Mhm.
Das finde ich schon toll.
Mhm.
Der eine ist 1988 in Nürnberg geboren, der andere... 1986 in Eichstätt bei Bayern.
Ja.
Der eine macht ein Studium der Kinematographie, also so eine Apparattechnik zur Aufzeichnung.
Kinematographie, oder nicht? Heißt das Kine?
Nee, ist Kine, also mit K ist Kine, mit okay. C ist wahrscheinlich Cine. Mhm. Und der nächste entdeckte seine Leidenschaft für das Kochen schon als kleines Kind in der Küche seiner Eltern.
Schön.
Der nächste hat die Liebe zum Kochen bereits seit seiner Jugend in sich.
Auch, so wie ich.
Und der nächste... hat neben dem Kochen tierisch was für Surfen übrig.
Wie viele sind denn das?
Das ist immer Cosi und Jo. Das ist immer ein Ping-Pong. Der eine, der andere. Viel interessanter finde ich, dass die beiden sich viel weniger dogmatischer sehen, als sie von außen gesehen werden. Weil ich habe sie immer gefragt, ob sie sowas sind wie das Viva con Agua der Gastro-Szene. Und da sagten sie, es ist lustig, dass du sowas denkst, weil wir machen eigentlich viele Dinge auch gar nicht so mit Engelsgedanken, wie es viele Leute uns vielleicht unterstellen.
Das glaube ich aufs Wort.
Nachhaltigkeit ist bei den beiden zwar nach wie vor Trumpf, aber bitte nur dort, wo es auch wirklich geht. Also authentisch like fuck. Ja, und ihre Bücher waren in Top... Das finde ich interessant. Waren in den Top 10 in mehreren Bestsellerlisten weltweit.
Wirklich?
Weltweit.
Ich hoffe, dass sie einen guten Vertrag hatten.
Stimmt, ja. Sie haben jetzt ihr 10-Jähriges und gönnen sich ihr 3. Kochbuch.
Stark.
Ach, da fällt mir ein, apropos Kochbuch. Der Rainer Sass hört auf.
Ja. Schade.
Ja.
Sehr schade.
Finde ich auch.
Ja, ich habe mit ihm telefoniert Und er will auch keinen Abschied, er will einfach gehen.
Ja, das passt.
Er legt den Löffel hin und dann geht er hinten raus. Sollen sie ihn alle am Arsch lecken?
Ja.
Ah, werde ich ihn nochmal ein bisschen bearbeiten. Weil ich finde schon, das ist Fernsehgeschichte, wenn der junge Mann geht. Und er geht ja nicht vom Erdball, er geht ja sozusagen nur aus dem, vom Bildschirm weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ganz weg ist. Obwohl er hat ja nur ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es wäre schade, wenn man da nicht nochmal sich zusammensetzen kann und in Erinnerung schwelgen und einen alten aufzeichnen, weil der hat schon unfassbar viel gemacht.
Mhm.
Sehr viel gemacht. Aber wie gesagt, wir älteren Herren denken halt häufiger mal ans Aufhören.
Und, stimmt, und die Zora Clip ist seine Nachfolge.
Ja,
finde ich gut. Wie findest du das?
Bitte?
Wie findest du das?
Finde ich auch sehr gut. Also ich, das ist immer spannend. Ich hatte ja auch meine Zeit, mich zu entwickeln. Und da freue ich mich auch drüber, dass Zora so ein Umfeld bekommt, um ihre Erfahrung zu sammeln, zu wissen, was kann sie, was will sie, was möchte sie erzählen. Sie muss nicht alles mitmachen, sondern da sich erstmal ein bisschen zu positionieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, sie war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast, dass so eine ganze Menge spannende Sachen rauskommen. Vor allem, weil sie ist endlich auch mal ein weiblicher Vertreter, der trotzdem Cojones hat, also auch ein gutes Auftreten hat, ein sehr präsentes, ein sehr lebendiges Auftreten hat und das, da, ich freue mich drauf.
Mir fällt gerade auf, dass in dem Wort Cojones Koch steckt. Das hat bestimmt was damit zu tun.
Gut, den Teil schneiden wir mal wieder.
Lass mal jetzt die Gäste reinholen, Tim.
Lass mal reinholen.
Ja. Lass mal hier Jo und Cosi von Salt and Silver reinholen.
Ja.
Wir freuen uns, dass sie hier sind.
Stark.
Keine Lückenfüller, keine Lückenbüßer, sondern eigentlich die Gäste, die wir hätten haben wollen.
Und die hatten was in der Hand.
Hatten sie?
Ja.
Geschenketechnisch?
Ja.
Oh ja, hast du schon gesehen, was?
Eine Kiste.
Ja, ich weiß auch, was drin ist.
Krabben. Ich hoffe ja auf Krabben.
Fast.
Ich hoffe auf echte Krabben.
Guck mal, da sind sie.
Ihr hier, Cosi. Wer glaubt's denn?
Hallo. Bist du die Vertretung für Rickard heute?
Ja.
Hallo, ich bin Sebastian.
Ihr seid so blöd.
Hallo.
Wie ihr geguckt habt. Meine Mutter hat mich mal beim Wichsen erwischt. Und da habe ich wahrscheinlich genauso gleich so ein Gesichtsausdruck.
Hat sie gehabt. Wirklich?
Ja, ja.
Oh Gott,
das ist super unangenehm.
Oh Gott, ist das super unangenehm.
Hast du nie deine Eltern mal beim
sowohl als auch.
Zamba erwischt?
Gar nicht.
Nicht?
Nein.
Nicht gehört, nicht gesehen, nicht nee. Irgendwie aus, sie aus dem Schlaf?
Sehr nichts? Unangenehm. Nee.
Oh, super unangenehmer Moment.
Ja.
Ja, nee, ich habe immer mal nach der Schule. Hatte ich, ich sag mal so, mir Erleichterung verschafft und bin mit runtergelassenen Hosen eingepennt. Dann kam meine Mutter und ich sag mal so.
Kennen auch die meisten
wahrscheinlich. Damals gab es noch kein Handy, kein Netflix, kein gar nichts. Da hast du dich noch auf Papierware, ich sag mal, inspirieren lassen.
Okay.
Und das war offensichtlich. So, und ich habe noch mich versucht rauszureden. Ich habe damals noch Handball gespielt und ich hatte immer so aufgeschlagene Hüften und Knie. So Brandwunden vom Hallenboden.
Ah, ja.
Und ich hab versucht, meiner Mutter zu erzählen, dass das so gebrannt hat, deshalb hätte ich die Hose.
Okay. Nur die Icebreaks haben gefehlt.
Ne? Nur, ich sag mal so, die super Doppel-D-Heft-Magazine, die da neben mir lagen, die haben die Geschichte nicht ganz rund gemacht.
Ah, schön. Also, schön, dass ihr hier seid, Cosi
ja,
und Jo. Wollt ihr
ja, wirklich schön.
Wollt
und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja. Wollt ihr
herzlichen Glückwunsch, Daddy-O. Er hat Feuer gemacht.
So, wollt ihr irgendwas Bestimmtes trinken? Ihr trinkt ja, hier Tim, die beiden trinken auch seit vielen, vielen Monaten kein Alkohol mehr. Auch da bist du Trendsetter.
Grundsätzlich oder auch nur mal so intervallsmäßig? Weil offiziell trinke ich ja noch, nur ich komme nicht mehr dazu. Also ich habe so...
Also ich habe vor 9 Monaten mir mal gedacht, vielleicht muss ich meinen... Trinkverhalten irgendwie mal überdenken.
Ja.
Und hatte jetzt nicht irgendwie so ein konkretes Problem damit, aber ey, ich konsumiere seit ich 12 bin irgendwie Alkohol und
Wie alt bist du jetzt? 86er Jahrgang bist du?
88er
Jahrgang.
Okay, Simon. Ja. Also ich habe früher angefangen und
ich hab's
mir auch immer gut gegönnt und irgendwann dachte ich mir so, ey, der Genuss fehlt mir ein bisschen, es ist viel Funktion hinter dem Trinken und dann bin ich einfach mal zur Suchtberatung in St. Georg gegangen.
Ah, wirklich?
Ist da hingesetzt.
Ernsthaft?
Und hab die gefragt, ey, ich habe das Gefühl, so mein Konsum geht vielleicht in eine Richtung, wo sich dann eine Sucht entwickeln könnte und so weiter. Und hab der einfach in ein paar Sitzungen mal so alles erzählt, wie das aus meiner Sicht so bei mir funktioniert. Und die meinte dann auch nach ein paar Sitzungen zu mir, ja, so eine Pause würde sich anbieten in Kombination mit einer Suchttherapie. Die muss jetzt nicht irgendwie stationär sein oder so. Und ich habe mir dann einen Therapeuten gesucht und dann einfach angefangen,
das ist krass,
mich damit auseinanderzusetzen, warum ich zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit runterkommen will, dann mal einen Joint rauche, statt ein Buch zu lesen. Mhm. Oder warum ich bei Stress zu Alkohol neige und nicht bei guter Laune. Mhm. Und ja, in den letzten 9 Monaten habe ich super viel gelernt, fühle mich besser denn je. Vermisse es irgendwie auch gar nicht. Und
gar nicht?
Ne. Also man, ich finde, man gewöhnt sich so nach 2-3 Monaten einfach an den Zustand, dass, dass man halt einfach nichts mehr trinkt.
Ja, das sowieso. Also bei mir war es ja ein relativ spontaner, aber natürlich auch aufgrund eines Vorfalls, Moment. Und ich habe gedacht, oh, ich mache mal 4 Wochen Pause. Ich check mal genau das Gleiche. Ich überprüfe mal meine Suchtstrukturen. Habe jetzt nicht die Suchtberatung und Psychotherapeutennummer gemacht, sondern einfach in mich reingehorcht. So, wann juckt das? Ne? Wann hast du? Habe relativ schnell festgestellt, dass bei mir das viel damit zu tun hatte, wenn Druck von außen kam. Also sprich, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Also unsicher gefühlt habe oder anlassbezogen. Und dann war aber nach 4 Wochen der Drops auch schon gelutscht. Mhm. Also das war dann relativ schnell. Erst war ich stolz, dann hatte ich so einen leichten Ehrgeiz, einfach mal zu gucken, wie weit bis zum Moment. Und bis heute sage ich, dass ich nach wie vor Alkohol trinke, nur gerade nicht. Mhm. So, und bin jetzt, glaube ich, im Monat 13, 14, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt habe ich aufgehört zu zählen. Mhm. So, das eine Jahr, bis dahin habe ich gezählt und jetzt habe ich aufgehört. So.
Ich habe auch kein Ziel zum Beispiel. Ne? Ich habe nur dann irgendwann gemerkt, ey, da wird so viel Energie frei und so viel Platz im Kopf entsteht.
Und kiffen tust du auch nicht mehr?
Nee. Also so eine komplette Abstinenzentscheidung sozusagen.
Ja, da tue ich mich immer noch schwer mit. Weil ich finde auch, dass mit... Also ich kiff nicht, weil ich kann es nicht, aber ich sag mal so mental habe ich immer noch so den ein oder anderen Gedanken an, jetzt wäre ich auch ganz gerne mal ein bisschen dumm im Kopf. Mhm. So, wenn du bestimmte Dinge wahrnimmst.
Ey, ich dachte zum Beispiel immer, dass ich so, ich trinke gerne Wein zum Beispiel, ne? Ja. Gastronomie und so weiter. Und ich dachte immer, ja, das wird mir bestimmt am meisten fehlen. Ne? Mhm. Wir waren jetzt irgendwie bei Kevin Fehling mal essen und da werden dann natürlich große Flaschen bestellt. Das waren so die Momente, vor denen ich am meisten Respekt hatte, da nicht Nein sagen zu können, weil wann kommt man schon mal in den Genuss, sowas zu trinken? Und mir fehlt das eigentlich überhaupt nicht, mir fehlt wirklich der Rausch.
Ja, meine ich ja. So. Das ist einfach mal denn sich resetten, weil wir haben mit so vielen Eindrücken tagtäglich zu tun. Wir sind Arbeitgeber, Unternehmer, wir sind stehen Herausforderungen. Und das soll jetzt kein Mitleid sein, aber nur eine Darstellung der Situation. Man ist sehr oft oben. So alleine, so muss vieles für sich alleine beantworten. Man hat nicht immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Auch in der Partnerschaft zwischen euch beiden wird es ja auch mal rubbeln. So, und dann gehst du nach Hause. Wem willst du dein Leid klagen? So, und dann musst du das mit dir alleine ausmachen. Und dann denke ich auch so manchmal, ach, ein bisschen Rausch ist schon ganz geil. Vor allen Dingen, wenn du auf dumme Menschen triffst.
Ey, es ist immer der einfachste Weg. Eigentlich bei egal was. So, ja, der Rausch ist, es ist immer geil. Es macht immer Spaß. Und die Wirkung ist immer toll. Es funktioniert halt. Das ist total leicht zu erreichen.
Aber was ist ein Rausch? Wie definiert ihr Rausch? Also richtig betrunken?
Nein. Also Rausch ist ja für mich alles. Egal, ob du jetzt Marathon läufst, Gewichte stemmst, am Rumbumsen bist, spielsüchtig etc. Also jegliche Form des Extremismus.
Eine intensive Ausschüttung von Glücksbotenstoffen im Kopf.
Okay, aber das hat bei euch dreien dann schon viel Alkohol, heißt das?
Ja, also ich habe irgendwann gemerkt, dass... ich eigentlich, wenn ich überlegt habe, okay, ich habe Bock, mich gut zu fühlen, dass mir dann immer eigentlich nur noch eingefallen ist, ich will irgendwo geil essen gehen und geilen Wein dazu trinken. Ja, und dann, wenn man dann auch so, ne, im Profibereich sind wir ja alle tätig, wir sind ja eigentlich Profisäufer alle miteinander. Ich habe WSET3 gemacht, also Sommelier-Ausbildung, wenn man so will. Und dann kennt man sich auch noch aus mit dem Bums und dann macht es gleich natürlich doppelt so viel Spaß. Dann ist ja quasi, hat es ja was Wissenschaftliches und man kann das Ganze auch noch von der Steuer absetzen. Also das ist, hat ja, ja, klar. Du kannst ja Wein
aber
kaufen
auf nachträglich,
und von der Steuer.
40 Jahre.
Ja, kannst klar, aber auch du musst ja recherchieren.
Kannst du 40 Jahre rückwirkend jetzt machen? Ja.
Jetzt ernsthaft?
Nein, das weiß ich nicht.
Du kannst ja recherchieren für deine neue Weinkarte. Hast du noch
nie zu Hause gemacht?
Nein. Kann ich wirklich?
Ja, klar. Das ist ja nicht mal Grauzone oder so, sondern machst du ja wirklich, ne?
Ich schreibe ja die
Weinkarte für Restaurants und insofern muss ich ja mich auch irgendwie durch die Weine dieser Welt trinken, ne?
Ernsthaft?
Das tut mir ja keiner.
Oh Gott, hab ich Geld verschwenkt.
Tim, willkommen im Unternehmer-Podcast.
Genau. Naja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, habe ich mir mal eine Frage gestellt, wenn ich jetzt essen gehen, weil ich habe dann immer irgendjemand angerufen, hey geil, wollen wir essen gehen, ich bin am Wochenende in Hamburg, bin da irgendwie hier und dahin und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wenn ich jetzt
bei dem Essen die Saftbegleitung statt die Weinbegleitung nehmen würde, hätte ich dann immer noch genauso Bock. Und dann habe ich die meisten Male, musste ich mir dann eingestehen, nö, eigentlich dann vielleicht doch lieber zu Hause.
Ach.
Lecker, was Leckeres kochen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt wie Cosi letztes Jahr. Bei mir war das im Juni. Habe ich mir gedacht, so, ey, im September will ich heiraten, bis dahin mache ich jetzt einfach mal Pause, weil ich will dann auch irgendwie im vollen, ja, vollgeistig da sein irgendwie. Ne?
Diesen so oder letzten? Moment.
Letzten September. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, das sind jetzt irgendwie acht Wochen oder was, das ziehe ich jetzt mal durch. Und dann habe ich in der Zeit so viele kreative Energien frei gehabt. Da habe ich dann angefangen, für unser neues Kochbuch zu schreiben, ja. Und plötzlich konnte ich abends nach der Schicht, nach dem Kochen in den Restaurants, konnte ich mich noch hinsetzen und 2 Stunden schreiben und konnte die ganzen tollen Geschichten aufschreiben, die tagsüber passiert sind.
Wirklich
und,
jetzt? Ja. Also, ihr sagt beide, dass ihr neue Arten, und du sagst das ja auch, man hat wirklich...
Ich sag das nicht.
Hast du das nicht auch schon mal erzählt, dass du das Gefühl hast, dass du einfach schneller, frischer im Kopf bist?
Ja, ich bin die ganze Zeit frisch im Kopf, aber ich mag das nicht.
Okay, aber...
Also das ist
aber,
so, kann auch anstrengend sein.
Also, aber es ist ja, immer, also diese, das Pausezeichen ja. gibt es nicht mehr.
Das vermesse ich schon.
Also auch. Genau, ich wollte jetzt Joni unterbrechen. Also du sitzt dann nach dem Restaurant abends, du hast ja eine neue Energie, kannst zu Hause...
Ich habe mir ein Klavier gekauft, zeitgleich.
Hör auf, ich auch rein, wirklich.
Ich habe mir ein Klavier gekauft und dann habe ich einfach abends, anstatt Wein zu trinken, habe ich mich dann halt hingesetzt und habe... Mein Vater ist Jazzpianist und ich bereue es total, dass ich das immer früher verweigert habe, das zu lernen, das Instrument. Und dann habe ich mir gedacht so, ey, ich habe jetzt Zeit, ich habe Bock. Kind schläft, ich spiele jetzt Klavier.
Einfach selber beigebracht.
Wirklich. Ja, und dann habe ich halt angefangen.
Ich hasse euch wirklich.
2 Stunden Klavier spielen? Ja, es klingt so absurd, was alles möglich ist, wenn man halt nicht irgendwie die Zeit verballert.
Wir können jetzt immer zu fröhlich hin und sagen, wir verlassen mal kurz die AAs von Fide Gastro, die erste Sitzung.
Sehr gut.
Und gehen mal in ein Ding rein, was eben auch schon angedeutet worden ist. Das dritte Kochbuch. Wir haben, glaube ich, beim ersten Podcast schon erzählt, ob eure Entstehungsgeschichte, können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, dass ihr mit einem Kochbuch angefangen habt, so für Aufmerksamkeit zu sorgen, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ich habe erst das Kochbuch gesehen und dann euch kulinarisch wahrgenommen. Und ihr wart von Anfang an stellvertretend für Lebensträume. Also ich habe ganz viele Leute gesehen, die so diesen Lifestyle, den wollten sie auch. Halbes Jahr reisen, halbes ein bisschen rumsurfen, bisschen zelten, die schönsten Sonnenuntergänge dieser Welt, lässige Typen, die Haare von Sonne und Salzwasser, genau hier diese komische Schildkröte oder was auch immer das ist. Ein Lagerfeuer, abgesichert, Ölfass, das Bier aus der Dose, aus dem Meer rausgeholt, man sitzt da mit seinen schön gebräunten Zehen und hat die Füße so im korallenweißen weißen Sand. Also ihr habt ein Lebensgefühl damals schon ganz, ganz, ganz deutlich transferiert, was ihr dann ja auch schlussendlich in Gold und Silber übertragen konntet, was ihr jetzt auch nach St. Peter-Ording tragen konntet. Und jetzt nervst du mich auch noch und kannst auch noch Klavier spielen, weil das ist
Nein, ich lerne es, kann es nicht, ich lerne es.
Ja, aber das ist genau eine der Sachen, das habe ich noch nicht, also ich nehme mir mehr Zeit für mich, aber ein Instrument zu beherrschen, das ist schon... ganz geil, das finde ich toll.
Tatsächlich, wenn man dann so eine schöne Melodie spielt, also ich habe jetzt so eine Händel-Melodie, irgendwie kann ich alles nicht, habe auf Instagram geguckt und es gab so Melodien, die waren so schön, dachte mir, ey, das muss ich jetzt auch versuchen, habe mir die Noten runtergeladen und dann angefangen, das zu spielen. Ja. Und das Gefühl, wenn diese Melodie dann, wenn man die selber hervorrufen kann, das ist tatsächlich ähnlich, aber es hat auch was Berauschendes irgendwie. Mhm. Also es gibt so, das schüttet so ein Glücksgefühl aus.
Ja.
Das ist ein super Substitut, muss ich sagen. Also wirklich.
Bist du aber schnell als eben. Ich habe gedacht, ich mache das, wenn ich in Rente bin. Und keine Angst, ich gehe jetzt noch
nicht Händel spielen.
Nee, Instrument lernen.
Schlagzeug.
Also bei mir Schlagzeug. Ich habe fest vor, Schlagzeug zu lernen. Also ja, wirklich fest. Ich habe neulich
schönes Foto von dir noch, von Pascal Gerouge. Ne?
Genau.
Gut, das war ein bisschen dicke Hose.
Almost not famous oder so, ne?
Ja. wir haben neulich den Christian, den Schlagzeuger von Depeche Mode kennenlernen dürfen. Und der lebt ja in Wien, spricht Deutsch und haben uns lange drüber unterhalten und er hat mir Schlagzeugunterricht angestellt und angeboten. Und manchmal braucht man ja so ein Add-on, um wirklich mal weiter drüber nachzudenken.
In deiner Welt ist das dann der Schlagzeuger von der Weltband oder was?
Ja, ist nein, geil. Ich habe ja selber über mich gelacht, wie dumm ich bin. Aber ich fand es trotzdem schön, dass es so bei mir gepflanzt worden ist und ich denke so, ja, und momentan mache ich es nur aus Rücksicht auf meine Familie, noch nicht. Also ich könnte das nur machen, wenn alle zu Hause sind und das möchte ich nicht antun und ich will nicht auf Kopfhörer lernen. Ja, aber wenn, will ich das volle Brett haben.
Du musst ja gucken, dass der Anzeigenhauptmeister dich nicht anzeigt, wenn du die Bassdrum zu laut kickst.
Dann hau ich ihm diese Sticks direkt. Wirklich, was ein Idiot. Was ein Idiot. Also wenn der gesund ist, dann wirklich ein Riesenidiot. Wenn ich da gerade jemanden beleidige, der vielleicht gar nicht das so im Griff hat, dann tut's mir leid. Aber ja, ein normaler Typ.
Ich muss nochmal zurück da auf euer...
Schmeckt's euch denn? Also ich brauche nichts sagen.
Ich wollte gerade sagen, es ist echt ein sehr leckeres Eis. Ich habe das immer bisher nur über den Podcast mitbekommen. Und
haben wir die allerersten Portionspackungen. Mhm. Probieren wir gerade aus.
Richtig Schmacko tatsächlich.
Lecker, ne? Mhm. Ich habe den mit Lukas gehört letzte Woche, den Podcast.
Mratz.
Und da habt ihr verschiedene Sorten auch besprochen und da hast du eine Sache gesagt, die, da bin ich hellhörig geworden, dass du überlegt, das für die Gastronomie abzufüllen und solche Sachen.
Haben wir. Ist fertig. Habt ihr schon gemacht? Ist fertig. Mhm. Können wir. Falls ihr mal für...
Wir brauchen in St. Peter noch
Eis. Wollte ich gerade sagen. Also das meine ich jetzt wirklich, ne? Da braucht man sich nicht schämen für irgendwas. Es ist ein Top-Qualität.
Was heißt denn für die Gastronomie?
Naja, große Gebinde.
Also große Eimer.
Ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, Kevin Feeling, wenn der fertiges Eis kaufen würde, dann würde man sagen, hey Digi, das kannst du schon noch selber machen. Das würde auch nicht passieren. Aber in bestimmten Umständen, bestimmte Größenordnung von Gastronomien, auch an der einen oder anderen Stelle, was im Lagerkapazitäten, Produktionsflächen etc. angeht, da kann man sehr, sehr gut auf, ich nenne es mal Pre-Convenient zurückgreifen. Und in dem Falle, das ist ein Eisdielen-Eis in einer Qualität, die wirklich gut ist.
Par excellence.
Man kann gut damit arbeiten, man kann dem Ganzen auch noch einen persönlichen Twist beigeben durch die Garnitur oder so.
Ja, das ist gerade super. Größer, als du es gedacht hättest.
Ja, schon viel größer. Also auch schon allein mit meinem Kopf.
Ja?
Ja. Wir haben tatsächlich dieses Thema Eis in unserem, wir haben da ja auch so einen Strandimbiss zu dem Restaurant auf so einer vorgelagerten Plattform, also ganz kurz für die, die es vielleicht
bitte
noch nicht kennen. Erzähl doch erstmal, wovon ihr eigentlich redet. Ja, also,
okay.
Ganz kurz.
Behalte den Gedanken. Tim muss eine halbe Stunde was sagen.
Mach dir ein Eis abkaufen. Ich will ja noch mehr Sorten verkaufen, nicht nur die eine. Stell doch erstmal unsere Gäste eigentlich vor.
Ja.
Also, dass sie Ex-Saufnasen sind, Ex-Kiffer, Ex-Drogis irgendwie. Bei der anonymen Drogenberatung St. Georg unterwegs waren.
Ja.
Aber die haben was gemacht aus ihrem Leben.
Also aufgrund der Kurzfristigkeit und da wir jede Sendung hier sehr gut vorbereiten, konnten wir kein neues Intro so schnell machen.
Das macht nichts.
Dann dachte ich mir aber, das geht ja wohl nicht und habe eben noch hier live eins eingesprochen. Wir haben Kopfhörer unter dem Tisch. Dann können wir uns jetzt alle eure Vorstellung anhören. Möchtest du auch mithören? Dann müsstest du dir den Kopfhörer nehmen, lieber Tim.
Cool.
Ich würde euch das sowieso immer raten, weil sonst kriegt ihr meine Flachwitze gar nicht mit, wenn ihr die Kopfhörer nicht aufhabt.
Mhm. Oh, klemmt leider. Wie geht das auf irgendwo? Ist das ein Knopf oder was ist da?
Du bist ungewöhnlich lustig.
In die andere Richtung.
So, und dann sage ich mal, Lukas, fahr ab.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Unsere heutigen Gäste sind Cosi und Jo, a.k.a. besser bekannt, formerly known as Salt and Silver. Und was kann man über das Projekt Salt and Silver und die beiden Jungs sagen? Eigentlich, dass sich ein Wunsch entwickelt hat, mit einem Kindheitsfreund gemeinsam Projekte zu entwickeln. Der eine Kindheitsfreund war logisch Jo, der andere war genauso logisch Cosi. Und so haben sie sich also entschieden, ein Projekt nicht nur zu verwirklichen, sondern zu leben, dass das Kochen und das Reisen miteinander vereinbaren konnte. Und so haben sie ihre Jobs in Deutschland aufgegeben, alles hinter sich gelassen und sind einfach ein ganzes Jahr lang durch Lateinamerika gereist. Das ist nun schon ein paar Jahre her, aber damals ausgestattet mit 2 Surfbrettern, Kochmesser und Kameras, reisten sie also los und das Ziel war klar, die besten Surfspots und die coolsten Streetfood-Rezepte in ganz Lateinamerika zu entdecken. In ihrem ersten Kochbuch beschreiben sie ihre Abenteuer und Erlebnisse so ausdrucksstark und so anschaulich, dass man wirklich, wirklich das Gefühl hat, selbst bei der Reise dabei gewesen zu sein. Was nun als Freundschafts- und Leidenschaftsprojekt begonnen hat, wurde zu einer Mission und zu einer Vision. Denn das Duo hat 2 Reisekochbücher und verschiedene Dokumentarfilme über Lateinamerika zwischenzeitlich veröffentlicht. Und bald erscheint nun das bereits 3. Kochbuch. Aber unter dem Strich muss man wirklich sagen, was bei den beiden mit improvisiertem Catering aus der WG-Küche begonnen hat, wird am Ende des Tages zu 2 Restaurants in Hamburg. Habe ich zwei gesagt? Ist gar nicht so richtig, denn seit 2022 haben die beiden ein drittes Restaurant. Sie haben sich wirklich einen Lebenstraum erfüllt, nämlich am Meer zu arbeiten und zu leben. Das dritte Restaurant heißt Salt und Silver Restaurant am Meer. Und damit sagen wir herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass ihr da seid. Salt and Silver, a.k.a. Jo & Cosi. Wir haben ganz schön was auf die Beine gestellt, ne?
Das ist unfassbar. Ich bin ja auch ein Riesenfan, das weiß man ja inzwischen. Aber ich würde gerne mit deinen Worten anfangen irgendwie. Und was ist eure Mission?
Mission? Naja.
Deine Mission und Vision.
Ach, Mission.
Mission und Vision.
Also, ich würde sagen, das muss man vielleicht ein bisschen aufgliedern in persönliche Mission und Firmenmission. Also meine persönliche Mission ist, am Ende meines Lebens zurückzuschauen und nicht das Gefühl zu haben, irgendwas liegen gelassen zu haben.
Sehr gut. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
Ich glaube, ich bin 37.
Finde ich sehr gut, dass du glauben musst.
Ich bin 35.
Also da bin ich ja froh, dass es bei mir ein bisschen später erst losging, weil wenn ich so viele schon gemacht hätte in so jungen Jahren, mit so viel Erfolg vor allen Dingen auch, weiß nicht, wie ich mich, also jetzt, ich komme ja zum letzten Drittel Viertel meines Arbeitslebens und das ist auch ganz gut so. Also, weil ich habe das Gefühl, ich kann jetzt entspannen, ich muss nicht immer Vorreiter, ich muss nicht irgendwie mitrennen, ich muss nicht Trends aufgreifen, ich kann jetzt ganz gemütlich das Ding nach Hause schaukeln, wenn ich jetzt nichts brutal Falsches mehr mache. Mit 35, jetzt hier und heute, könnt ihr euch vorstellen, was mit eurem Kopf, du frisch gebackener Familienvater, verheiratet, jetzt seid ihr schon, ihr habt ein Imperium auf eine Art und Weise, auch ohne das Wort jetzt überstrebt, wo seid ihr in 15 Jahren?
Müssen wir, glaube ich, jeder für sich beantworten.
Ne?
Also, wir haben einmal im Jahr immer so ein Treffen, wo wir sind mittlerweile 4 Gründer bei Salt and Silver. Wir haben das zu zweit gegründet, aber 2 sehr gute Freunde eigentlich von Anfang an mit ins Boot geholt. Und wir treffen uns immer am Ende des Jahres zu einem, wir nennen das Lagerfeuer. Dann setzen wir uns hin und sprechen so 2 Tage, ey, wie war das Jahr? Und was ist nächstes Jahr? Und fühlt sich jeder noch wohl? Was denkt jeder über die Richtung, die Salt and Silver aktuell einschlägt und so weiter? Und da stellen wir uns diese Frage auch immer. Und eigentlich jedes Jahr kommen wir immer dahin, dass eigentlich alle sagen, in 15 Jahren hätten wir gerne immer noch Salt and Silver als Projekt, wo wir alle von leben können und zusammen eine gute Zeit haben und Dinge machen, von denen wir überzeugt sind, so dass wir in den Spiegel gucken können und happy sind. Das ist so die Hauptmotivation. Ne?
Seid ihr schon reich?
Nö.
Nö. Na, ist ja eine berechtigte Frage. Ne?
Das ist eine berechtigte Frage.
Naja, ich würde immer schon sagen, wenn du mehr als der Durchschnitt in Deutschland verdienst und hast oder besitzt und also mein Reichtum basiert bei mir im
ist
Wesen.
Sagenhaft.
Mein Reichtum ist sagenhaft. Nein. Mein Reichtum basiert eigentlich darauf, dass ich mir das Leben leisten kann, das ich führe. Und da ich kein Anspruchsdenken habe jetzt in Rolex oder dicke Sportwagen oder ähnlichen, das sind manchmal Sachen, keine Rolex, aber ich bin schon mal teure Autos gefahren, die ich mir leiste, weil ich es mir leisten kann. Ich würde aber nicht einen Finger dafür krumm machen. So, und dann ich definiere das genau ähnlich mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Einmal im Jahr setzen wir uns auch hin, überprüfen unseren Lebensstandard und schauen, arbeiten wir für das, was wir wollen, oder arbeiten wir für unseren inzwischen vielleicht auch goldenen Käfig. Also, dass man ein Anspruchsdenken entwickelt hat und das gar nicht mehr reflektiert. Und da stelle ich immer wieder fest, dass das Schöne im Leben ist, wenn sich die Motivation nicht so stark verändert. Also inhaltsgetrieben, nichts gegen Erfolg einzuwenden, absolut gar nichts. Es wäre auch verlogen, wenn ich sagen würde, es würde mir gar nichts bedeuten. Aber immer wieder die Fähigkeit zu haben und zu sagen, du, wenn dieser Teil meines Lebens nicht mehr existiert, das geht genauso bunt weiter.
Ey, das ist so eine Positionssache, finde ich, ab wann man zufrieden sein kann. Ich glaube, das ist, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich einfacher, das zu sagen, aus einer privilegierten Position heraus,
Sagt man
nicht
oft,
mehr für Geld arbeiten zu wollen oder müssen. Ey, uns geht's finanziell super. Wir können uns mittlerweile echt ein tolles Gehalt auszahlen, aber halt auch erst seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Wir sind noch jung und deswegen.
Und haben 500.000 Euro Schulden bei den Banken.
Ja, sowieso, ne?
Übrigens, da bin ich immer gut aufgehoben.
Übrigens, 4.100 Euro brutto ist Durchschnittseinkommen in Deutschland. Guck.
Nee, wenn ich sage, nicht für Geld arbeiten müssen, ich habe noch nie für Geld gearbeitet. Das ist ja, das Bemerkende. Und das ist lustigerweise wirklich ein Wandel, der stattfindet. Ich habe noch nie für Geld gearbeitet. Außer, um meine Miete zu bezahlen, wie jeder andere normale Bürger auch. Und dann die Ideenumsetzung war nicht die Motivation, Geld zu machen, sondern mich zu verwirklichen, meine Ideale, meine Vision umzusetzen. Die Bollerei ist ein ganz klares Spiegelbild meiner selbst in ganz vielen Elementen, so wie ich Gastro verstanden habe. Und lustigerweise, irgendwann mal kann es passieren, dass man auf einmal anfängt, für Geld zu arbeiten. Mhm. Was ich vorher nie habe. Also und ich... Das kann ich wirklich auch, noch bin ich frisch in der Birne. Ich war heute nicht glücklicher aufgrund meines Einkommens, als ich damals zu meinen englischen Zeiten war, wo ich gar kein Geld verdient habe. Ich definiere mein Glück über das Umfeld. Habe ich Zeit, habe ich Muße, kann ich mich auseinandersetzen, kann ich reflektieren, fühle ich mich, finde ich das gut, kann ich abends in den Spiegel gucken und also wenn ich ins Bett gehe, kann ich sagen, Digi, du bist ein guter Junge, größtenteils. Dann ist das, was mich sehr, sehr, sehr bewegt.
Das ist ja dann auch irgendwie vielleicht der echtere Reichtum, über den man da spricht. Ich meine, wenn man jetzt rein über das Finanzielle denkt, so, da muss ich sagen, also das war eine wahnsinnig lange Durststrecke bei Salt and Silver. Ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre alt und das ist ja schon die zweite Karriere. Also ich war davor Art Director in der Werbeagentur bei Jung von Matt. Da war ich 5 Jahre, habe als Praktiker angefangen und bin mit 27 also quasi eigentlich erstmal gescheitert, weil ich habe das alles aufgegeben und mit Cosi nochmal neu angefangen, weil ich nicht happy war. Und dann hat es sehr, sehr lange, das 8 Jahre gedauert, bis ich mein Gehaltsniveau von damals mit 27 wieder erreicht habe durch quasi die eigenständige Arbeit. Also das jetzt zum rein finanziellen.
Ja.
Also reich, keine Ahnung, ne? Definitionssache. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich fühle mich so reich. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich war 5 Wochen in Sri Lanka mit meiner Familie. Dass ich, also wenn ich mir das leisten kann, so, dann ist alles auf jeden Fall, fühle ich mich auf jeden Fall sehr reich.
Und genauso würde ich es auch definieren, so, wenn man sich sowas leisten kann. Ne? Und da geht es nicht um Privatflieger, 5-Sterne-Hotel, sondern es geht um die Zeit, es geht sich um die Freiräume, es geht um seinen Idealen auch nachlaufen zu können. Ne? Also ich sag mal so, ihr müsst jetzt gerade, glaube ich, keine Hertha-Wurst-Werbung machen, damit ihr einigermaßen wisst, wie ihr über die Runden kommt.
Nee, wir konnten da tatsächlich ziemlich standhaft bleiben.
Ja, man kann seinen Idealen, seinen eigenen Überzeugungen treu bleiben und das ist das, was du eingangs ja auch gesagt hast. Nachhaltig ja, aber nur da, wo es wirklich auch sinnhaftig ist und eine Effizienz an den Tag legen.
Das ist ein super Bogen zum Eis zurück.
Ja, also Entschuldigung,
Weil tatsächlich, das war auch so einer der Punkte, was Nachhaltigkeit angeht. Impulseis, was das ja auch ist, in irgendeiner Form, ist tatsächlich ein Riesenthema gewesen, seit
wir jetzt. Was ist ein Impulseis?
Impulseis ist so ein Eis, wenn du Bock auf, wenn du am Strand entlangläufst und dann da schnell am Kiosk dir so ein Schleckeis holst, Eis am Stiel, irgend sowas. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, als wir den Laden in St. Peter-Ording aufgemacht haben, uns kommt da keine Nestle-Scheiß ins Haus. Und das ziehen wir auch bisher komplett eisern durch, aber es ist fast unmöglich, irgendwie ein Eis zu finden, ein Impulseis, das man ersatzweise verwenden kann, das irgendwie einen halbwegs vernünftigen Preis hat. Und das war bisher, haben wir es nicht hinbekommen tatsächlich. Dann haben wir eine Soft-Eismaschine stattdessen gekauft, geleased und einen riesen Koloss, den wir jetzt immer mit, das ist Katastrophe.
Selbe Marke, die ihr auch verwendet.
Okay. Und das Ding wiegt irgendwie 400 Kilo und wir müssen es jede Saison mit einem Kran hoch ins Restaurant hieven lassen und danach der Saison wieder runter, weil das Gebäude nicht wetterfest ist. Also katastrophale Entscheidung auf jeden Fall. Anyways, das Thema Eis ist immer noch heiß bei uns und wir brauchen welches. Also wenn du an der Quelle bist.
Wir tauschen nachher mal Kontaktdaten aus und dann ziehe ich mir mein Vertreterkostüm an mit einer lustigen Krawatte und dann werde ich vorstellig mit Geschmacksproben.
Finde ich gut.
Die Größe ist super.
Das ist, wir haben aber große natürlich für Becher oder ähnliches. Das macht Sinn, 5 Liter. Das ist effizienter. Natürlich. Das ist in der Tat jetzt der erste Versuch. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Problem bei den kleineren, dass wir das Handabfüllung und wir haben eckige Verpackungen. Verpackung, dass da kleine Luftblasen sind und wir deshalb vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine nicht beabsichtigte, weil es eben Faktor Mensch, Gewichtsschwankungen haben. Da müssen wir noch ein bisschen dran brutzeln, aber geschmacklich sind wir schon da. Vielleicht können wir auch eine Collab machen, irgendwie ein St. Peter Ording, Salt and Silver, Melts on Food, dann wird die Verpackung langsam klein für die viele Schrift, die darauf kommt. Aber falls ihr ein Krabbeneis braucht oder so,
Speaking of Eis.
Ja, genau. Das wäre jetzt meine klägliche Überleitung gewesen. Ich kenne da das Haus, zu meiner Schande war ich immer noch nicht in St. Peter-Ording.
Moment, dort bei denen oder generell auf
St. Peter-Ording? Ich war schon in St. Peter-Ording, das liegt aber gerade an mir, ganz subjektiv. Ich gehe nicht dahin, wo andere Leute hingehen, im Privaten. So, das ist, aber da habe ich gerade so eine Macke.
Außer Jing Jing.
Außer Jing Jing, ja. Selten.
Moment, jedes Mal, wenn ich Jing Jing bin. Aber was meinst du, wo andere Leute hingehen?
Naja, ich
was angesagt
ich mag, ist, meinst nein, du? Ich mag ja momentan Öffentlichkeit nicht so. Und Jing Jing in der Tat, oder Jing Jing in der Tat, war meine erste Konfrontationstherapie. Ich glaube, ich hatte viermal reserviert, bis ich einmal hingegangen bin und habe immer wieder abgesagt, weil eine Zeit lang war das so, du kriegst ja auch, wenn du in der Öffentlichkeit bist, ist es nicht immer nur lustig. Und manchmal ist es dann auch ein bisschen eng und manchmal reicht dann nur ein Blick. So, das ist ja nicht so, dass wie bei Beyoncé bei mir Tausende von Leuten stehen, aber manchmal langt mir schon angeguckt zu werden. So, und das war eine Zeit lang, wo ich damit ein bisschen mehr zu hadern hatte und bin eine Zeit lang gar nicht mehr rausgegangen, wirklich nur noch in vertraute Läden. Und das Jing Jing war wirklich der erste Laden, wo ich seit langer Zeit mal wieder in ein neues Etablissement gegangen bin, ohne dass ich wusste, was mich dort erwartet. Allerdings auch mit einer Vorbesichtigung. Also es gab jemanden, der vorher da war und sagt, es ist okay für dich.
Geil. Und okay für dich bedeutet, dass du ein
Flucht.
Fluchtweg hast.
Fluchtweg. Ja. Also nicht Fluchtweg, Feuerfluchtweg, sondern einfach so,
du weißt, wie du rauskommst.
Ist da eine Ecke irgendwie, gibt es da eine Nische, wo ich mich entweder, wo nicht glanz, muss ich einmal durch den ganzen Laden laufen, gibt es da irgendein, wenn ich sitze, dass ich Überblick habe und trotzdem nicht komplett gesehen werde. Du wirst eigenartig, ich sage nur Sitzplatz 5A, die Geschichte habe ich schon erzählt.
Im Flugzeug,
dass ich eine Zeit lang immer 5A brauchte und irgendwann wurde ich auf 5F gebucht und dann bin ich reingekommen und habe richtig so, was ist hier los? Was ist hier los? Einfach so, weil diese ganzen Mechanismen, die man sich als Sicherheitsebene aufhört, war schon ein bisschen Psycho. Habe ich ja beim Griff, bin beim
Therapeuten. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal erwähnen, wo, also dieses Restaurant ist in St. Peter-Ording, aber es ist so klassisch, wie man sich St. Peter-Ording vorstellt. Ein Restaurant auf Holzpfählen, sehr weit oben, sehr nordisch, sehr windig.
8 Meter über dem Alltag.
8 Meter über dem Wasser.
Über dem Alltag und dem Wasser, ja.
Wahnsinn. So, und also klassischer St. Peter-Ording geht ja nicht.
Also es gibt in St. Peter-Ording, jetzt lüge ich vielleicht, aber ich glaube irgendwie 7 Pfahlbauten. Insgesamt nicht alles in Restaurants, andere sind auch die Wasserwacht und so weiter. Und das sind die einzigen Pfahlbauten im ganzen Wattenmeer. Also die sind irgendwie, glaube ich, nicht UNESCO-Weltkulturerbe, aber...
eine Vorstufe.
Die Vorstufe, das Wattenmeer ist ja UNESCO-Weltkulturerbe.
Also was wie das Kolosseum in Rom.
Fast.
Könnte man größer. Sagen. Krass. Und ihr habt da eine Pommesbude drin, wie geil.
Und eine Eisbude.
Also, da gibt's ein paar Pfahlbauten und dann natürlich noch ganz viele andere Restaurants, die sind dann im Ortskern oder in Seitenstraßen. Und wir haben eben eine von diesen ikonischen Pfahlbauten ergattern können. Unsere ist die südlichste, ganz unten am Böhler Strand. Da kommen dann nördlich noch ein paar andere. Und die wurde Ende 2021 öffentlich ausgeschrieben. Das wurde auf Instagram gepostet von der Stadt St. Peter-Ording oder der Gemeinde. Das sind die Verpächter, deswegen muss das, weil das öffentlich ist, dann auch ausgeschrieben werden. Und ein Freund von uns hat uns das geschickt, Max, und meinte so, ey, da müsst ihr euch bewerben, das ist das, wovon ihr immer geredet habt. Jo hat das fast dann aufgemacht und dann, ey, Bälle wurden hin und her gespielt, irgendwann war eine 50-seitige Präsi fertig, mit Banken wurde schon gesprochen und dann wurde das abgeschickt. 22 Leute haben sich beworben, 7 wurden dann zum Pitchen eingeladen und wir waren dann die glücklichen Gewinner und mussten das dann natürlich erstmal kurz verdauen, oder auch so, ja fuck,
jetzt müssen wir das halt durchziehen. Wir mussten dann, also um überhaupt zu Gewinnern gekürt zu werden, mussten wir wie Abiturienten antreten in der Schulaula von dem örtlichen Gymnasium und mussten dann vor 22 Gemeindevertretern, also der Tourismusausschuss von St. Peter-Ording, da mussten wir uns wie die Schüler da vorne hinstellen.
Nur CDU.
Fast, ja. Nee, ich glaube, wir waren schon alle Parteien da, aber da mussten wir da vor diesen 22 Leuten aus dem Ort da unser Konzept und unsere Präsentation, ey, ich hatte so Lampenfieber, ich habe mich wirklich gefühlt wie bei so einer Abi-Prüfung.
Aber wahnsinnig mutig, fortschrittlich, sich für euch zu entscheiden, ne? Weil bis dato war ich Kiezgastronom.
Ja, genau, ja, Rotlichtgastronom.
So, euer Laden ist im ehemaligen Bordell.
Ja, ja.
So, also korrekt. Wenn du da jetzt mal die Historie darstellst, ja, wir machen, ich sag mal,
ja, wir, also, Jo, kommt ja aus der Werbung, wie wir uns verkaufen, das wissen wir schon.
Das wusste ich schon. Ne?
Was für eine Mappe. Die haben die Prise natürlich so gebaut, dass das
einfach hinter jeder Seite ein 100er klemmt. Ja.
Was war davor, Trainer?
Da war die Seekiste drin, die hat die Familie Haupt betrieben, ich glaube 41 Jahre lang.
Haben wir mal unser Betriebsfest von der Bollerei drin gemacht, ja. Also wirklich traumhaft.
Da reden sie heute noch von.
Ja, ja. Also war wirklich schön, weil du bist da reingekommen. Das war von Anfang an wirklich ein magischer Ort, weil auch die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, nicht einfach nur Konzeptgastronomie auf Masse, also von Qualität oder Produktion oder Produkt da anzubieten, sondern die haben auch Geschichten erzählt. Und das war halt, wir waren da, dann bist du reingekommen, dann sitzen da zwei alte Frauen oder zwei Frauen und dann haben sie einen Berg von Krabben da vor sich, ob das jetzt Storytelling oder wirklich Inhalt ist. Und dann haben die da wirklich Krabben gepoolt für das Essen, was du gleich hast. Dann konntest du dich dazusetzen, einen kleinen Klönschnack halt ein bisschen mitpoolen, was natürlich bei meinen Wurstfingern kein Ergebnis erzielt hat, aber atmosphärisch großartig. Dann gab es den Sundowner, wenn die Sonne da untergeht, so einen kleinen Außenbereich, irgendwie wunderschön. Tolles Essen, einfach, klar, sauber strukturiert, so ein bisschen Rostbeef, ein bisschen Scholle, ein bisschen so Dinge, die du auch gut mit einer hohen Schlagzahl, einer guten Qualität, geile Bratkartoffeln, richtig schön, wie man sie klassisch kennt, nicht aus vorgeschälten Kartoffeln, sondern aus gepellten, so Kleinigkeiten. Und waren ganz tolle Gastgeber und vielleicht haben wir auch dafür gesorgt, dass sie verkaufen wollen. Das wollen wir nicht.
Nachhinein.
Das reicht jetzt. Die haben wir gebrochen.
Aber weil die beiden gerade davon erzählten, von der Ausschreibung, hast du oder habt ihr mitbekommen, dass der Alster-Pavillon ausgeschrieben wird, wo das Alex drin ist? Das ist ja auch eine unfassbare Institution, doch eine absolute A-Plus-Lage, oder?
Tim der guckt Preis schon sehr verschmitzt. Ist auch A-Plus.
Wie ist der Preis?
Also ich habe mal irgendwie so eine Zahl gehört von der Miete.
Was aber?
Ich glaube irgendwas 75.000 pro Monat.
Da kommt es ja aus. Hm?
Ist mehr.
Siehst du? Ja. Also ganz kurz für alle, die es nicht wissen, das ist in der Binnenalster, also wirklich direkt
nicht am Jungfernstieg. An der Binnenalster, in der Binnenalster wäre 75 richtig übertriebene Miete.
Ja, okay, also es ist an der Binnenalster mitten am Jungfernstieg und es ist schon.
Ja, es ist eine.
Da hast du deinen Dingspreis verliehen bekommen, weißt du noch?
Ja.
Schleusenwärter.
Also es gibt ja so erstmal ganz kurz zu eurem Betrieb, das ist ein Icon. Für St. Peter-Ording ist es ein Icon. Dahin. Für die gesamte Küstenlinie Deutschlands und wenn man nicht sogar sagt, die Wattküstenlinie Europas, sind das Icons. Und wenn man es da schafft, das Ding ist voller Herausforderungen, was er gerade sagt, so nebenbei, ne, ich habe Bock gleich noch auf ein paar Geschichten. Du musst halt eine Eismaschine da mit einem fucking Kran reinhieven. Du hast alle Nase lang das Wasser da stehen und zwar nicht so, dass du nasse Füße kriegst, sondern dass du mit dem Schiff eigentlich zu deinem Arbeitsplatz müsstest, wo vorher noch Kinder im Sand gespielt haben, schwimmen jetzt Seehunde rum. Also das ist krass. Das ist wirklich, der Strand ist einzigartig, die Atmosphäre ist einzigartig und eigentlich ist St. Peter-Ording ein bisschen spießig gewesen, auf eine Art und Weise. Cool spießig, aber trotzdem spießig. Mhm. Und als ich gehört habe, ich hatte mir das Ding auch mal angeguckt und dachte so, boah, was für ein schönes, was für ein Plätzchen.
Unfassbarer Ort. Und vor allem, wenn Ebbe ist, ne?
Ja, ich habe mich aber ganz bewusst nachher nicht mehr drum beworben, weil ich gedacht hätte, ich mit als Fernsehkoch würde das Scheißding auch kaputt machen. Dann ist da wieder so ein
Aloha. Wallfahrtsort Melzer.
Ja, nee, aber so ein Aloha, hey, irgendwie so viel Kritik, dann musst du bestimmte Dinge machen, irgendwie, um da eine Sicherheit reinzubringen. Ich bin nun mal ein inhabergeführter Gastronom, also meine Betriebe sind inhabergeführt. Das würde ich nicht auf die. Und da habe ich schweren Herzens, ich habe mich gar nicht weiter dafür interessiert. Und als ich dann gehört habe, dass ihr das gemacht habt, dachte ich so, ihr Dreckigen F.I.I.T.K.E.R. Jungs, ja? I.I. vor allen Dingen.
Fieker.
Perfekter geht's nicht. Perfekter ging's nicht aufgrund eurer Liebe zum Wasser, eurer Liebe zur Natur, eurer Liebe zu wirklich brillanten Essen und alles, was ich bislang gehört habe. Ich war ja halt, wie gesagt, nach wie vor nicht da. macht ihr das mit Bravour. Finde ich ganz toll. Ein bisschen stolz bin ich darauf, dass ihr das macht. Ganz cool. Das ist seltsam. Manchmal bin ich stolz auf das, was andere Leute machen.
Nee, finde ich gar nicht seltsam.
So gut. Danke.
Aber ist man nicht
eine schöne Form der Anerkennung? Nee, wieso? Du, ihr fischt doch im selben Teich. Und zu wissen, dass jemand in deiner Umgebung kein Konkurrenz ist, sondern Grund zum Stolz sein, ist doch toll.
Ja, wir haben ja aber Konkurrenz ist sowieso überbewertet.
Komplett. Am Anfang hatten wir mal erzählt, als die Jungs da sich gezeigt haben, ne? Da die Werbe. Ja, die Werber-Hipster mit den halblangen Haaren und ihren Surfbrettern.
Da hätte ich deine Gedanken gerne mal gelesen.
Und den coolen Tattoos, die ein Kochbuch machen, also in meinen Gefilden rumwichsen, um dann auch noch ein Pop-Up-Restaurant aufmachen, wo alle Leute sagen, hey, da musst du unbedingt hin, das ist so geil. Und ich mir jahrelang den Arsch aufgerissen habe für eine Minute Aufmerksamkeit, habe ich die gehasst und verachtet, bis ich sie halt kennengelernt habe. Ja, dann war es so schön. So, Austern.
Tim, ich habe die heute früh im Watt gesammelt.
Wirklich?
Ja, kein Scheiß. Schau, da kleben noch die Miesmuscheln dran. Und solche verkaufen die ja auch gar nicht. Die wachsen tatsächlich in Sichtweite von unserem Pfahlbau. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe dir ein paar richtig schöne, wilde, selbstgesammelte Felsenaustern mit.
Geil.
Ich war auch sparsam und habe tatsächlich nur jetzt für unsere Runde mitgenommen. Hier sind, ich glaube, ein halbes Dutzend, drei, sechs, sieben, ein bisschen mehr. Das sind richtig schöne... ja, natürlich gewachsene Austern, deswegen sind die auch ein bisschen schwerer zu knacken. Ich hoffe, ich kriege die Dinger gleich auf.
Wollte gerade sagen.
Genug Zeit
sieht ein
zum Üben
hatte ich. Sylter.
Ja, so, vom, das vom ist Typus auch her, das,
ne? Ja, das, genau. Die Sylter sind ja auch Felsenaustern. Ist ja eigentlich eine invasive Art im Wattenmeer, also kam da gar nicht vor. Die wilde Wattauster, wenn man die aus Dänemark kennt, gibt es auch bei diversen Fischhändlern.
Relativ flach, ne? Flach genau. Und rund, ja. Oder nicht?
Die wurden quasi von denen vertrieben, weil die einfach... erfolgreicher und hartnäckiger sind, die verbreiten sich da auch ordentlich, ne? Also ein Freund von uns sammelt die auch an einer anderen Stelle und bringt die dann auch teilweise dann eben zu uns an den Strand, setzt die da aus. Wir haben das auch schon mal an einer anderen Stelle gemacht. Also man kann die tatsächlich vermehren, ne, wenn man die dann aussetzt.
Kann man sagen, dass Steffen Hensler sowas ist wie die Felsenauster der Gastronomie an den Küstenregionen Deutschlands?
Wenn man es böse sagen will. Er macht jetzt auch in St. Peter.
Der meine ich, ja, das habe ich nämlich auch gerade gehört. Also, dass er so die angestammten Lokalgastronomen einfach so, ja, fuck off. Jetzt kommt das Ahoi.
Ja. Aber im Ahoi.
Glaube ich, ne?
Ja, okay. Also ein bisschen touristisch ausgerichtet.
Ja. Also ich denke ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Umso mehr Gastronomen mit Stahlkraft in irgendwelche Orte kommen, umso mehr.
Bedingt stimme ich dazu. Also grundsätzlich glaube ich einfach, wenn überhaupt kulinarische Zugkraft ist mehr wert, als die meisten Leute wirklich denken. Das sehen wir an Ländern wie Dänemark, Spanien, überhaupt generell Skandinavien, die ja über Kulinarik sich weltweit wieder präsent gemacht haben. Die Motivation zu reisen ist oft die Kulinarik. Mhm. Und gerade wenn solche, und insbesondere so Ostsee, auch Nordsee, mal abgesehen von Sylt, bestand ja oft aus schlecht geführter Ausflugsgastronomie. Mhm. So, da stimmt. Bist du, das war okayisch, aber das gab keinen Grund dahin zu fahren. Jetzt hast du mit Salt and Silver unter anderem, neben anderen Anbietern natürlich, einen Grund da wirklich hinzufahren, weil du übernachten kannst, die Natur genießen, du kannst aber auch ein bisschen dem kulinarischen Genuss frönen und du brauchst, in meinen Augen braucht man nicht so viele Freizeitparks in solchen Gegenden. Mhm. So, aber Speis und Trank gehört für mich zu einem kompletten Urlaub. Das ist ganz subjektiv, aber ich suche schon auch Regionen inzwischen da nach aus, oder schon seit Jahren, ja, ob ich da ganz gut essen kann.
Naja, ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, über Geschmack lässt sich ja streiten. Ne? Wir treffen auch nicht jeden Geschmack in St. Peter-Ording, das haben wir auch gemerkt. Das war für uns auch das erste Mal eine Situation, wo wir außerhalb unserer Bubble gekocht haben. Ne? Mhm. Und dann natürlich gemerkt haben, dass viele Ideen, die wir haben, in Hamburg funktionieren, aber dort nicht. Deswegen konnte man sich da ganz gut weiterentwickeln.
Als ihr da rübergegangen seid, und ich bin ja auch jemand, ich sage, ich will ja ein Miteinander. Und oft genug, wenn ich irgendwo hingehe, und auch insbesondere durch die Erfahrung mit der Bullerei, viele Menschen haben auch Angst, wenn Veränderungen in ihrer Nachbarschaft stattfinden. Mhm. Manchmal zu Recht, oft zu Unrecht. Mhm. Aber ich finde ja, die Ängste, wenn man sie gut formuliert, kann man gut darauf reagieren. Als ihr angefangen habt, seid ihr da gleich mit der Horde cooler Surfer, Boys und Girls aus Hamburg eingefallen oder habt ihr euch erstmal versucht, so ein bisschen in der Region oder in der unmittelbaren Nachbarschaft so ein bisschen, oder macht man das heutzutage?
Meinst du jetzt, was Personal angeht, oder?
Nee, habt ihr mal geguckt, ob eure Nachbarn das geil finden, was ihr macht?
Also, Ey, wir sind mit den in dem ganzen Übergabeprozess mit den Vorpächtern, mit Dirk und Maike Haupt, ist irgendwie eine Freundschaft entstanden und deswegen...
Liebe Grüße an der Stelle übrigens.
Ja, liebe Grüße. Und deswegen haben wir da so einen ganz guten Einblick, was da so getuschelt wird im Ort, ne? Genau, was die Leute so für einen Eindruck haben. Mhm. Und ey, es gibt natürlich Leute, die das ein bisschen kritischer sehen, alles was Veränderungen angeht, auch unsere Preisgestaltung bei klassischen Gerichten, wie zum Beispiel eine Scholle oder so. Mhm. Aber es gibt auch super viele Leute, die sich gefreut haben, weil endlich mal was Neues hinkommt. Mhm. Wir haben von Anfang an gesagt, ey, wenn wir das Projekt machen, dann ziehen wir unsere Vision durch und machen das aus voller Überzeugung, weil wir auch wissen, dass das am Ende des Tages nur gut ist, was man selber auch gut findet. Und waren uns der Verantwortung bewusst für diesen Standort, dass wir natürlich auch viele Leute am Strand abholen müssen, die da einfach Urlaub machen. Und gerade weil wir der Alleinversorger von diesem Strandabschnitt sind, haben wir auch die Verantwortung, dass sich eine Familie, die da mit drei Kindern anreist, die kannst du jetzt nicht mit Ceviche vollklatschen die ganze Zeit. Und ja, wir haben hier selber Karottensaft fermentiert und daraus eine Limo gemacht und pipapo, wenn das Kind einfach eine Cola trinken will, dann musst du halt auch abliefern können, ne? Und so haben wir irgendwie, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden zwischen Respekt vor der, sag ich mal, touristischen Tradition vor Ort, ja, und der Aufgabe, die man damit übernimmt, aber auch Freiraum für uns und die Gäste geschaffen, um zu sagen, Freunde, lasst euch mal drauf ein. Mhm. Wir machen die Fische so, wir nehmen nicht nur das Filet, sondern machen Butterfly Cut. Mhm. Ist zwar eine Forelle, ist aber aus Schleswig-Holstein, ist zwar ein Restaurant mehr, aber probiert doch mal so und so weiter. Mhm. Und das hat eigentlich von Anfang an funktioniert. Im ersten Jahr waren es einfach noch mehr Leute unter den Gästen, die da so mit Ansage hingekommen sind, so jetzt ihr Promi-Arschlöcher, zeigt mal, was da los ist. Mhm. Im Endeffekt nur darauf gewartet, enttäuscht darauf zu reagieren, weil es nicht mehr den Lapskaus zum selben Preis gibt. Ne?
Gut, aber das riecht man ja nahezu. Klar, ne?
Lapskaus war zum Beispiel auch so ein Gericht, wo wir gesagt haben, ey, wir machen das nicht, wir können da nur verlieren.
Ne? Was?
Ja.
Was ist das denn?
Auch keinen Bock drauf.
Ey, weil wir sind keine Norddeutschen. Das ist irgendwie so ein
ehrenloses Gericht, Lapskaus.
Lapskaus ist schon cool, aber das gibt es ja in genügend anderen Ländern.
Nein.
Aber ja,
nein, ist nicht cool. Was redest du? Ist
hey, also ganz kurz jetzt mal, wir müssen jetzt diese Austern verkosten. Genau, wir wären ja nicht Salt and Silver, wenn wir die jetzt einfach nur pure Austern mitbringen. Du musst leider auch einen kleinen Test bestehen jetzt. Cosi baut leidenschaftlich Chilis an.
Ich hab's befürchtet.
Sehr scharfe Chilis auch mitunter.
Ach, das habe ich befürchtet.
Für unsere Restaurants, daraus machen wir dann die ganzen leckeren Salsas, die es da gibt. Und wir haben eine solche dabei. Mhm. Und ich glaube, die passt sehr gut zu den Austern.
Okay.
Und deswegen ist das Ganze jetzt quasi mit einer kleinen Mutprobe verbunden.
Wie ist das bei euch mit Schafessen so generell?
Ich gucke nur zu.
Also ich kann da nicht sehr gut essen. Du schaltest also quasi schon aus, schon vor der Startlinie, vor dem Startschuss.
Nee, ich kann einfach kein Schaf essen. Also ich leide, aber ich suche bei Schärfe in der Tat immer Aromatik. Also das ist so eine Sache, mit der ich mich jetzt gerade anfange wieder zu beschäftigen. Lustigerweise durch diesen lustigen Bratreistypen im Internet.
Ich bin fair und fange einfach mal an.
Achso, ja,
ich guck einfach mal.
Gut, dann sind wir nicht zu.
Der Bratreistyp im Internet, Jungs, hört ihr dem Tim nicht zu? Nein.
Nö, nee, das ist ja einfach mal selber seine erste eigene Aussage. Finde ich auch in Ordnung. Uff. Also ich fange gerade an, mich wieder mit Schärfe zu beschäftigen durch diesen Bratreistypen im Internet mit dem orangefarbenen T-Shirt. So, bei der irgendwann mal in irgendeinem Ding gesagt hat, Bratreis, ja, und so, und dann hat er nur die Chilis gesehen, hat er, das sind doch die vollkommen falschen Chilis. Ich habe aber nur einen Berg von Chilis gesehen und dann ist doch scheißegal, wovon das Polo blutet. Also das ist so nur wirklich krass. Aber dann habe ich gesagt, stimmt, das hatte ich auch schon mal, ich habe es wieder aus den Augen verloren, wie viel Aromatik eigentlich gute Chilis auch mit sich bringen und wie unterschiedlich man Gerichte kreieren und wie viel Dichte man denen beigeben kann, neben der Schärfe. Deshalb, ich bin relativ entspannt.
Gut, dann machen wir
unterschiedliche mehr, oder ist es die gleiche?
Das ist die gleiche.
Okay, wie genau setzt du die an?
Also, das ist im Endeffekt aus verschiedenen Essigen. Da sind Mandarinen, Grapefruit und eingelegte Mango drin. Die sind gelöst.
Nur reinschieben.
Und ey, die ist gut scharf. Da ist eine Carolina Reaper drin in diesen beiden Gläsern. Das ist so die zweitschärfste Chili der Welt.
Eine? Aber das, ich hab jetzt hier auch marginal, das ist Quatsch.
Ja, das, hier marginal so Tropfen. Das sind jetzt vier, ja. vier Tropfen. Das sind
weniger als die Sommersprossen bei Pippi Langstrumpf.
Du kannst auch nachhaben.
Du sagst, wo würdet ihr das denn jetzt gerade ansehen? Wäre ja schade, wenn ich es runtergeschluckt habe und da ist da nichts mehr drin.
Das ist nur so eine. Also ich habe ja gerade, glaube ich, das Doppelte ungefähr gehabt und das ging gut rein. Also da, also ich schwitze noch nicht.
Wir haben ja noch eine, ne?
Ja, genau. Du kannst auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar. Es passt vor allem echt lecker dazu, muss ich sagen. Schmacko. Er wird langsam roter.
Ja, ist es scharf?
Na, ja. Ah, das kann er.
Das geht.
Das schafft er. So doll ist das nicht.
Hm? Pokerface.
Na, noch pokert er. Ah, so schnell kapituliert er nicht. Ich kann ja schon wieder ganz normal reden. Also da haben wir wirklich schon Schlimmeres runtergewirkt.
Meinst du, er kann gerade nicht reden?
Doch, kann er.
Doch, genieße.
Achso, siehst du. Das sind wirklich tolle Aussagen. Also mal nebenbei jetzt nicht nur wegen der Schärfe, sondern die Aussagen sind fantastisch.
An Wasser war ich gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, lange nicht mehr so ein klares Salzwassergeschmack. Auch nicht wirklich salzig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Relativ fresh.
Das liegt an dem Brackwasser da.
Fast Süßwasser. Ja. Schon, deshalb war ich im ersten Moment so, okay, was ist da los? Mhm. Die Aussage ist Hammer. Richtig sehr geil. Fresh. Wirklich geil. Und die Schärfe?
Ist eine 6 von 10, sage ich. 6,5. Ja.
Also nicht bei der Menge, die ich gerade hatte. Ne? Ich will jetzt das Maul nicht aufreißen. Bei der Menge, die ich jetzt hatte, war das ein Spritzer Tabasco.
Ja.
So. Und ich überlege gerade,
das Glas ist sowieso für dich, das kannst du mitnehmen.
Genau.
Dankeschön. Ich würde jetzt aber gerne doch noch einen. Ich mag ja, wenn die Schärfe im Mund passiert. Ich mag das nicht so gerne, wenn sie auf den Lippen passiert. Mhm. Was so oft bei flüssiger Schärfe der Fall ist. Bei Chilischoten. Hast du das nicht so an den Lippen oder anders? Ja, komm, eine traue ich mir noch.
Ja, komm, gib ihm mal einen Löffel jetzt.
Eine traue ich noch. Ich würde jetzt den Löffel, ihm dachte ich noch, ich esse den Löffel pur. Das mache ich jetzt aber mal nicht an dieser Stelle.
Ja.
Erstmal nicht. Also ich glaube, dass ich Chilis besser essen kann als verarbeitete. Mhm. Hoppala.
Hälfte wieder raus, sehr gut.
Ja. Jetzt meint er es aber ernst. Jetzt ist nämlich die Aus auf einmal nur noch ein Drittel so groß, aber der Soßenanteil ist ungefähr dreimal so hoch.
Aber die ist nicht so gewalttätig, wie ich ursprünglich dachte. Das geht
klar. Nee, das ist nur so im ersten Moment.
Wie stellst du die Chili-Soße genau her? Während Tim...
Ach, im Endeffekt trockne ich sie immer, damit die länger haltbar sind. Ich habe die jetzt letzten Herbst geerntet, dann dehydriere ich die immer. Und dann kommen die in einem Mixer oder Thermomix, werden zu Pulver gemacht und dann mit anderen Sachen angereichert. Dann wird es so bei 60 Grad 10 Minuten erhitzt, während es rührt oder im Kochtopf. Ey, angereichert mit Gewürzen, abgefüllt im Glas, zugemacht. Und dann
fertig. Und ab in Melzers Maul. Ja.
Essig aber, oder? Essig noch, oder? Essig basiert.
Ja. Essig.
Jetzt kommt aber jetzt macht Spaß.
Ja?
Ja.
Das geht ist, auch gut. Also das ist zum geil, Beispiel auf Mango-Basis, das passt gut zu gegrilltem Fisch, Fleisch, kann man eigentlich überall drauf machen.
Nee, was Spaß macht, ist eben, die Schärfe baut sich auf und die zerwickst ja nicht die Zunge. Ne? Das geht schon an Zahnfleisch. So, finde ich. So, da geht schon ein bisschen.
Und man hat so diesen Habanero-Flavor, genau. Finde ich diesen exakt. Schönen. Das mag ich sehr gern.
Stark. Finde ich sehr, sehr gut. Also, ihr steht kurz vorm Season Opening. Ja. Wie viele Sitzplätze habt ihr?
Boah, also drin sind wir bei, wenn wir es richtig, richtig vollstopfen, ich glaube 70.
Okay, jetzt habt ihr ein Hauptrestaurant, eigentlich zwei Restaurants hier in Hamburg, die nebeneinander liegen, was ja einfach logistisch, von der Logistik her super einfach ist und einfach ja auch perfekt. Wie bereitet man sich, und das frage ich mich wirklich, wie bereitet man sich auf eine Season vor? Wie stellt man Mitarbeiter ein? Wie kreiert man Konzepte? Weil ich sag mal, die Bollerei hat ein Jahr gebraucht, bis sie gerade ausgelaufen ist. Die war schon vorher okay, boah, aber leck mich am Arsch, haben wir Fehler gemacht. Und bis ich das erste Mal so das Gefühl hatte, hey geil, ich kann Gastronomie, ist fast ein Dreivierteljahr vergangen. Mhm. Vorher war das immer noch extra Kraft und Manpower und Geld und hier nochmal jemand anrufen und da. Wir haben nur unsere Fehler ausgehen. Wie bereitet man sich darauf vor? Weil ihr müsst ja was üben in der Theorie und dann habt ihr nur kurz Zeit, das wirklich in die Praxis umzusetzen und ab dann
muss sofort funktionieren irgendwie.
Ja.
Also die erste Saison, das war auch, also wir sind massivst auf dem Zahnfleisch gegangen davor, weil diese Vorbereitung eben, also man weiß ja gar nicht, auf was man sich vorbereitet. Kommt überhaupt jemand? Wie viele kommen? Wie finden die das? Komme ich mit meiner Prep hin? Wir haben einfach einen ganz normalen Dienstplan geschrieben am Endeffekt, so, und wussten halt, wir machen 6 Tage auf. Wir wussten, es wird von 12 Uhr losgehen und bis 22 Uhr gehen. Und dann waren wir auch, das war der erste große Fehler, der Meinung, ja, ja, das sind halt dann lange Tage, ne? Mhm. Und dann haben wir die komplette erste Saison über Doppelschichten gemacht, also 10.30 Uhr ankommen, 22.30 Uhr mit Putzen fertig sein, 6 Tage die Woche. Und
also nicht nur ihr, die Mitarbeiter
alle,
auch.
Alle, ja.
Und jede Stunde getrackt, ne? Ja, also klar. Jede Überstunde bezahlt, aber. Ja,
aber trotzdem. So, und wir haben uns halt, ja, wir haben uns echt aufgerieben. So. Und dann in der zweiten haben wir das natürlich nicht mehr so gemacht. Ja. Ne? Da haben wir nur noch 5 Tage gearbeitet und geguckt auch, dass wir halt einfach immer schön aufteilen. Wer macht früh, wer macht Prep, wer macht den Abend, was auch viel sinnvoller war. Ne? Aber am Anfang, ey, man musste einfach ins kalte Wasser springen und dann irgendwie schwimmen. Und das so war auch die erste Saison.
Das klingt so einfach, aber ich sag mal so, in Hamburg wissen wir alle, ist es in der Gastronomie wie in allen Dienstleistungsbereichen relativ schwer, Personal an jeder Straßenecke zu finden. Jetzt ist St. Peter-Ording, ich bin da auch schon im Winter gewesen, kein Eldorado der Jugend. So, also da sitzen sie nicht auf der Fensterbank und warten darauf, dass sie von euch einen Job angeboten haben. Also wie stellt man sich so eine Problematik?
Das ist ein komplexes Thema, weil wir auch ein Saisonbetrieb sind. Eben. Also von März oder Ende März bis Mitte Oktober haben wir nur offen. Dementsprechend muss man dann auch nur für diesen Zeitraum Personal suchen. Im Eröffnungsjahr hat man es immer einfacher. Das war bei all unseren Läden so.
Jeder wollte dabei
so
sein.
So Leuchtturmsachen, ne, dann geht es immer einfacher. Und jetzt sind wir in der dritten Saison. Wir versuchen immer, möglichst viele Mitarbeiter von der vorherigen Saison mitzunehmen oder Mitarbeiterinnen. Das hat auch schon ganz gut geklappt, als wir den Laden übernommen haben, dass dann paar Mitarbeiter, in dem Fall nur männliche Personen, mitgekommen sind und nicht alle sind geblieben, aber Pete ist bis heute mit dabei und sonst sieht der Winter bei uns so aus, dass wir eigentlich ab dem Moment, wo der Laden zu ist, ausgeräumt, alle Überstunden bezahlt sind und alle, sag ich mal, in die Wintererholung sich verabschiedet haben. Ab da fangen wir schon an, wieder über Social Media neues Personal zu suchen. Ne?
Und seid ihr behilflich bei Mitarbeiterwohnungen? Weil ich meine, St. Peter-Ording ist jetzt
nicht so. Also, wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ja, das Ganze ist wirklich, es ist crazy. Also wir mieten vor der Saison, erstmal suchen wir alles, was es irgendwie an Wohnungen zu mieten gibt, in einem Hochhaus. Wir haben einen Camper, den wir neben unserem Wirtschaftsgebäude stehen haben, auf einer Wiese, wo dann teilweise Saisonkräfte drin wohnen, für einen Monat, für 2 Monate. Ja. Manche, dieses Jahr haben wir jemanden, der die ganze Saison da drin wohnen will. Wir haben 4 Mitarbeiterwohnungen fest, die wir das ganze Jahr durchmieten müssen auch, was uns echt vor Probleme stellt, weil wir im Winter auch gar kein Income haben. Mhm. Aber trotzdem müssen die halt, irgendwie brauchen die. Mhm. Ferienwohnungen angemietet, ein kleines Mini-Häuschen mit einem großen Garten von 2 etwas älteren, sehr netten Menschen, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Also ich glaube, wir haben in der ersten Saison 13 Wohnungen angemietet zu verschiedenen Kursen, teilweise leer, mussten wir die einrichten mit irgendwelchem Kram von eBay Kleinanzeigen und so, um den Leuten Wohnraum, weil neben Personal ist Wohnraum das nächste große Problem in St. Peter-Ording. Das ist super tricky. Und dann haben wir versucht, das so ein bisschen so quer zu finanzieren, dass es einigermaßen irgendwie so rauskommt, dass wir jetzt nicht auch noch plötzlich irgendwie Mietschulden haben, so gut gesagt. Das hat geklappt. Das klappt jetzt immer besser, weil jetzt wird man auch ein bisschen ruhiger und merkt, okay, es ist immer irgendwo was verfügbar und man findet da schon was.
Netzwerk wird wahrscheinlich besser.
Netzwerk wird besser. Sachen, die im letzten Jahr funktioniert haben, funktionieren dann im zweiten vielleicht wieder. Mhm. Und so fängt man dann nicht mehr bei Null an jedes Mal.
Wo ist der große Unterschied zu der Gastronomie, die ihr dort macht, im Verhältnis zu der, die ihr in Hamburg macht?
Es hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Das also ist der Unterschied. Ja, es ist wirklich, also dieses, einen Startpunkt und einen Endpunkt haben, das macht ja auch viel mit einem.
Ist das gut?
Es ist super. Du weißt, jetzt ist der Startschuss und du siehst auch die Ziellinie und dann rennst du da durch und bist fertig.
Vor allem was macht mental ist das. Ganz gut die Möglichkeit, gemachte Fehler nicht mehr zu wiederholen, weil du genau weißt, das hat nicht funktioniert, nur hast du einen Restart gefunden.
Das ist viel besser die Möglichkeit, das alles mal von außen danach zu sehen, neu aufzustellen und nochmal neu zu probieren quasi, Saison für Saison. Ne? Das ist der Unterschied.
Immer ein bisschen feiner machen, immer ein bisschen besser machen, die immer noch ein bisschen mehr Sand aus dem Getriebe rauspusten mit der Saison. Klar, das auch negative Seiten, wie du schon sagst. Ne? Also die größte Angst, die wir natürlich haben, ist, dass wir nicht genug Personal finden könnten. Bisher, also war es nicht so zum Glück und dieses Jahr haben wir mehr Bewerbungen als in den beiden Jahren davor. Also es geht eher bergauf als Also was das angeht, das Thema so, das macht uns sehr happy, weil das ist der Knackpunkt. Wenn du da niemanden findest, dann wird das ganz schnell vom Traum zum Albtraum da oben.
Es gibt ja eine einzige Sache, in der ihr mich sehr enttäuscht habt, also persönlich auch getroffen. Gar nicht so dramatisch, ich wollte ein bisschen auf den Sack gehen. Als ihr damals aufgemacht habt, war das Gerücht in Hamburg zumindest, also das erste Gold und Silber sozusagen, dass ihr eigentlich nur ein halbes Jahr öffnen wollt. Und das zweite halbe Jahr wollt ihr dazu nutzen.
Letztendlich hat's geklappt.
Wolltet ihr dazu nutzen, um die Welt zu reisen, neue Inspirationen einzusammeln, eure Leidenschaft des Surfens, des Fotografierens, des Schreibens. Und ich dachte, wow, wenn das funktioniert, ey, ich bin so neidisch. Und ich hatte so ein bisschen Hoffnung. Und es klingt immer so blöde, weil ein bisschen Hippie bin ich auch auf eine Art und Weise, auch wenn ich so gar nicht bin. Aber ich bin auch unfassbar verantwortungsbewusst. Und ich.
Das waren wir damals noch nicht zum
Beispiel. Nee, aber ich fand das so geil, als ihr das gesagt habt. Ich habe so geguckt, oh, wenn das klappt, ey, wie geil ist das denn bitte? Mhm. Halbes Jahr, weil ich hätte immer Angst, oh, kriege ich den Laden wieder in die Gänge. Also so andere Ängste, die ich da gehabt hätte. Aber das habt ihr schnell in die Tonne getreten. Ihr habt einfach gleich konsequent 365 Tage aufgemacht.
Ja, das geht ja auch nicht, ne?
Ja, aber also warum das, nicht?
Weil da ich glaube, das hätte funktionieren können, aber das Ding war, da wir komplett blutige Anfänger waren, dass wir ganz andere Probleme hatten. Ja. Also wir mussten es ja erstmal lernen und du lernst es ja nicht in einem halben Jahr oder so.
Ja, aber ich fand ja die Idee, ich fand ja eure Naivität, ich finde ja Naivität toll. Das ist ein großartiger Wert. Wir haben hier gerade die Internorga in Hamburg und jetzt siehst du ja, neben Kassensystem ist die nächste Pest sind die ganzen Consulting-Firmen, die jetzt alle Gastronomie beraten, die alle wissen genau, wie es geht, aber eigentlich gar keine Ahnung haben. Und damit meine ich keine mir nahestehenden Menschen schöne Grüße, sondern ich meine das nur grundsätzlich. Und ich dachte so, das ist toll.
Ich denke auch bis heute, das hätte funktionieren können, weil jetzt in St. Peter machen wir ja genau das. Und da funktioniert das, ja. Und da kann man dann im Winter irgendwie mal 6-7 Wochen weg sein und was anderes machen.
Eine Saison, um einen Saisonbetrieb zu machen? Oder kann man das auch im Alltag machen?
Ja, das sind so viele Faktoren, die damit zu tun haben. Also man muss dazu sagen, in St. Peter-Ording haben wir in, 6,5-7 Monaten doppelt so viel Gäste wie in 2 Restaurants in Hamburg in einem Jahr. Ne? Und dementsprechend ist da so viel Druck auf dem Kessel, auch was den Umsatz angeht, dass man sowieso lernt von Anfang an, das, was man im ganzen Jahr an Kosten braucht, einfach in so einem kurzen Zeitraum zu erwirtschaften.
Könntet ihr mit euren Erfahrungen auf die Bollerei gucken und sagen, pass auf, du könntest ja auch, und das finde ich eines der spannendsten Themen, weil ich ja auch über Betriebsurlaub nachdenke, über Schließungstage nachdenke, so und momentan noch aus der Angst heraus, sage ich, nee, lass mal lieber so, ist alles gut, wie es ist, so bloß nichts ändern, aber aus unternehmerischer Verunsicherung, könntet ihr mit euren Erfahrungen auf die Bullerei gucken und sagen, pass auf, du kannst den Laden 3 Monate im Jahr zumachen, wenn du an den und den und den Stellschrauben arbeitest.
Also am Ende gibt es immer dieses Wort Deckungsbeitrag, ne? Wenn du den ordentlich erwirtschaftest mit einem smarten Hebel von anderen Quoten, was Personal, du hast neulich mal erzählt, dass du 40% Personalquote hast, da dachte ich mir...
Und das ist entspannt.
Im ersten Moment, als du das gesagt hast, dachte ich mir, krass, ich hätte gedacht eher so 15 bis 20, weil bei dem Umsatz und der Größe von deinem Laden, auch wenn du die Leute gut bezahlst, dachte ich einfach, dass, weil du auch mittlerweile weniger Personal hast als früher.
Nicht wirklich.
Nee, also gut, dann habe ich das irgendwie falschen Eindruck. Ich dachte, dass da eben zum Beispiel mehr Platz ist für eine Marge. Ne? Wenn dann 3 Monate im Jahr dein Laden zu wäre, dann hättest du, wenn du dein Personal auch für 3 Monate dann in den Bildungsurlaub oder was auch immer schicken würdest, sonst nur Miete hättest, also Miete und Personalkosten ohne Wareneinsatz und so ein paar andere Kosten, dann würde das wahrscheinlich sich irgendwie ausgehen. Aber wahrscheinlich nicht mit den 40% Personalkosten im Moment.
Also das würde irgendwie oder kann man das berechnen? Das interessiert mich. Also weil, stell dir mal vor, weil wir überlegen ja alle 4 Tage Woche, 4,5 Tage Woche, 3 Tage, weißt du, solche Sachen. Und wenn ich jetzt überlege gerade, das ist ganz spontan, ich sitze hier gerade und denke, ja, vielleicht wird die Bullerei in Zukunft einfach 2 Monate zumachen und dann ist halt Ganzjahresurlaub für alle angesagt, inklusive 2 Tage Woche. inklusive 5 Tage Woche, entspannt aber euch da draußen.
Bezahlter Urlaub für die Mitarbeiter.
Naja, am Ende des Tages wird dort ja auch vieles kompensiert. Jetzt 6 Monate wird nicht weiter bezahlt, richtig? Jetzt halt jetzt.
Nee, ist nee, nee,
ja, nee, das ist halt der Unterschied. Nee.
Genau. Aber trotzdem haben die Leute Urlaubsanspruch. Und bei wie vielen Mitarbeitern habt ihr?
Da oben so 25.
25 kannst du sagen, also eigentlich habt ihr 35 Mitarbeiter, plus dass ihr dann nochmal auf ein halbes Jahr, haben sie auch Anspruch auf Urlaubstage, 12, 13, 14 Stück, je nachdem, was ihr auszahlt, ist nochmal, sind nochmal ein bis zwei Monate Lohnnebenkosten, die ihr sowieso habt. Mhm. Außer ihr erlaubt in der Saison Urlaub zu nehmen, und das glaube ich nicht.
Doch.
Wirklich?
Ja,
also wie ist das denn? Ihr habt doch schon ein halbes Jahr Urlaub.
Ja, aber also die arbeiten auch zum Beispiel im Winter woanders, ne? Also ja, die haben Arbeitsverträge, die sind total individuell. Mit jedem Arbeitnehmer wird es wirklich von vorne gemacht. Manche sind die ganze Saison dabei, manche Leute kommen nur von Mitte Juni bis Ende August, nehmen die halt. Also je nach Monat hat man dann bestimmten Anteil von Urlaubstagen. Und die müssen die Leute dann innerhalb dieser Zeit nehmen, oder wir müssen sie halt nachzahlen. Mhm. Ne? So, das ist, also Urlaub kann man sich ja auch auszahlen lassen.
Aber das meine ich eben. Ihr habt ja trotzdem noch die finanzielle Belastung obendrauf für nicht genommenen oder Resturlaub.
Ja, schon, aber das ist, also wir haben zum Beispiel in der ersten Saison mussten wir die Überstunden, die wir da alle gemacht haben, durch das Modell, wie wir es gerade beschrieben haben, so 6 Wochen Gehälter von 18 Leuten noch nachzahlen.
Ne? Nach der Saison.
Ohne Umsatz. Ne? Und das sind hohe fünfstellige, fast schon sechsstellige Summen, ja, wo man dann den ganzen Jahresgewinn auffrisst.
Ja.
Ne? Das haben wir dann letztes Jahr durch eine smartere Gestaltung der Karte und bessere Produktionsschritte und so weiter schon so hinbekommen, dass eigentlich nur bei 3 bis 4 Führungspositionen Überstunden entstanden sind. Mhm. Und bei manchen Leuten sogar ganz schön heftige Unterstunden, ehrlich
wirklich
gesagt. Ja. Wir haben verschiedenen Mitarbeitern eine 4-Tage-Woche geben können, und am Ende des Tages haben die Leute da eigentlich einen ganz normalen 40 Stunden die Woche Job gehabt mit einem sehr guten Gehalt, weil da oben natürlich mit Trinkgeldern das ein bisschen anders funktioniert.
Was liegt als nächstes an?
Erstmal kommt nächste Woche unser Kochbuch raus.
Ah ja, Entschuldigung, darüber haben wir noch gar nicht
Moment, gesprochen. Wir müssen ja, also nächste Woche, dann ist es jetzt schon 2 Wochen draußen oder 3 sogar schon.
Darf ich kurz pissen?
Was?
Darf ich kurz
ja,
pissen?
Ja klar, Tim.
Okay. So, Kochbuch.
Genau.
Warum glaubt ihr ausgerechnet, dass ihr, dass die Welt noch ein weiteres Kochbuch braucht?
Weil die schönen Rezepte, die da drin stehen.
Noch. Ich würde sagen, das Buch ist entstanden, weil wir ein neues Kochbuch brauchten.
Ja.
Also wir hatten einfach Bock. Es ist gar nicht so irgendwie durchdacht, wie es jetzt vielleicht klingt, aber irgendwie hat alles so gepasst. 2024 werden wir 10 Jahre alt. 10 Jahre nach dem ersten Kochbuch, das unseren ganzen, sag ich mal, Erfolg und unsere Geschichte so in die Wege geleitet hat, dann ein drittes rauszubringen, hört sich so rund an, fühlt sich irgendwie richtig an. Wir haben 7 Jahre kein Kochbuch geschrieben, jetzt haben wir so viel erlebt und haben so viel zu erzählen und zu zeigen. So viel Fotomaterial lag auch rum und so weiter, dass wir gedacht haben, komm, jetzt lass nochmal das kreative Zentrum anschmeißen und mal was für uns machen, mit dem wir uns auch selber belohnen.
Und wird St. Peter-Ording eine Rolle spielen oder ist das eher Indonesien?
Spielt auf jeden Fall die Hauptrolle, denn das Kochbuch heißt auch genauso wie unser neues Restaurant dort. Es heißt Salt and Silver am Meer.
Geil.
Und vorne drauf steht auf der Klappe. Und
ich bin stolz auf dich, Jupp. Eigentlich wollte ich provozieren und wollte sofort einhaken und sagen, ja, aber ganz ehrlich, St. Peter-Ording ist die Währung.
Du wolltest hören, dass es ein Farm-to-Table-Surf-Kochbuch ist.
Ja, ja, sowas in der Richtung.
Und das ist es auch.
Das ist flückig heute.
Ich würde mich tatsächlich mega freuen, wenn du dir irgendwann dann mal die Zeit nimmst, um ein paar von den Geschichten da zu lesen. Denn ein Kapitel da drin in diesem Buch heißt Kitchen Tales.
Ja.
Und wir sind ja eigentlich Aliens in der Küche. Ja. Ne? Wir haben ja keine klassische Kochausbildung gemacht und sind irgendwie reingestolpert. Also wir sind vielleicht so die Alfs der Küche, könnte man sagen. Ja, irgendwie integriert auf diesem Planeten, aber trotzdem irgendwie außerirdisch. Und so geht es ja uns ja auch immer noch. Und ich stehe ja in St. Peter-Ording wieder selbst in der Küche und arbeite den ganzen Bums mit. Und Cosi arbeitet im Service mit und ist da halt wirklich am Gast und muss diese 650 Gäste am Tag aushalten. Das ist
krass.
Und wir haben diese Erlebnisse und was das alles bedeutet eigentlich mal aufgeschrieben, weil die meisten Leute waren ja noch nie in so einer Küche und kennen diese Seite quasi gar nicht. Mhm. Und das haben wir mal so sehr persönlich und irgendwie auch nicht, in manchen Bereichen schmerzhaft ehrlich mal aufgeschrieben, wie das so ist, wenn man Gastronom ist oder Koch ist und in so einer Küche steht. Und
schön.
Und ich glaube, das ist ganz cool und ist ein schöner persönlicher Einblick, den vielleicht viele, die nicht in der Gastro arbeiten, vielleicht sorgt das für ein bisschen für Vermittlung zwischen Gast und Gastgebendem, könnte ich mir vorstellen. Das würde ich im besten Falle, im schlechtesten Falle haben wir einfach das aufgeschrieben, was uns auf der Seele lag. Und das ist ja auch gut.
Aber mit einer verbindlichen Tonalität, weil ihr seid ja eigentlich liebevolle Menschen und sehr positiv, ne? Also es gibt ja immer wieder die Vorfälle, liest man immer wieder, wie jetzt Gastronomen versuchen, den Gast zu maßregeln und Vorwürfe zu machen für ein allgemeines Verhalten, wo er sagt, ja, es gibt bestimmt das eine oder andere schwarze Schaf, aber grundsätzlich muss ich sagen, insbesondere seit Corona auch, dass die Gäste wirklich gut sind, also dass wir haben wieder Beziehungen miteinander aufgebaut und wir richten uns so oft nur nach den Idioten, die rummeckern, weil der Tisch falsch ist, die Frisur vom Gast Gastgeber, das Bier ein Milliliter zu wenig eingeschenkt, der Schaum zu hoch, der Schaum zu klein. Das sind ja eigentlich nur Teile dessen und die meisten unserer Gäste bei 650. Wie viele Idioten habt ihr da?
Ich würde sagen, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, aber das Jahr von den 50.000 Gästen in St. Peter-Ording, so 1% ist wirklich.
Das ist schon viel.
Schwierig. Also ich bin selber im Gast, deswegen habe ich da Situationen erlebt, die waren mir von. Aus Hamburg fremd, kannte ich so nicht. Und da gerät man dann doch manchmal mit Leuten aneinander, wo man sich denkt, boah, das sind die Horror-Stories, von denen alle erzählen. Ja. Die anderen 99% sind unglaublich tolle Gäste. Und wir pflegen da ein, wie du, inhabergeführtes Restaurant-Konzept in Hamburg und St. Peter-Ording, sind immer gerne am Gast, haben viel Spaß mit denen, können das, was wir machen, halt auch mit stolzer Brust verkörpern. Und deswegen kann man eigentlich gut mit dem Gast zusammen.
Aber was gibt's da für Vorfälle?
Ey, die Geschichte ist noch von der Kauf,
muss ich dazu
sagen, aber
von der Veranda.
Das ist ja am Strand und die Leute.
Ist das von euch?
Ich erkläre es gleich.
Okay.
Ich dachte nur,
es gab so einen Vorfall, wo ein Gast, die Leute fragen öfters nach einer Fußdusche im Restaurant. Wenn sie ins Restaurant reinkommen vom Strand, fragen sie, habt ihr eine Fußdusche? Weil ich würde gerne meine Füße sauber machen. Wir sagen dann meistens eher, ey, am besten zieh dir Schuhe an, weil wenn hier ein Glas runterfliegt, dann sieht man das nicht auf dem Holz, dann schneidest du nicht. Und ein Gast bestand aber wohl darauf und ist dann in die Herrentoilette gegangen, hat seinen Fuß ins Pessoir gesteckt und dann gespült. Und Dirk Haupt hat das halt gesehen und meinte so, sag mal, wie viel Lack hast du gesoffen, was ist hier los? Und der wollte einfach seine Füße sauber machen und wollte dann natürlich ins Restaurant gehen, wo dann er dann endgültig gesagt hat, ey, sorry, aber mit den Füßen nicht.
Habt ihr schon mal Gäste rausgeschmissen?
Ich war letztes Jahr einmal kurz davor.
Warum?
Weil mir Gäste auf sehr unverschämte Art sehr provokativ versucht haben zu erklären, dass die Grammatur von dem Ceviche nicht dem auf dem anderen Teller entspricht. Wow. Haben sich da echauffiert, was wir versuchen hier für ein Sterne-Restaurant zu sein. Die Preise sind eine Frechheit und so weiter. Und es war so bumsvolle Terrasse und du hast richtig gemerkt, beim erst mit einem Kellner irgendwie angelegt, der wirklich sein Bestes gegeben hat und dann so auf diese Nummer, ja, junger Mann, holen Sie mal den Chef. So, ne? Und dann bin ich dahin und habe versucht, die irgendwie abzuholen und gesagt, ja, ist ein Ceviche, ne? Das kann man jetzt von der Portionsgröße nicht mit einem Caesar Salad vergleichen. Wenn ihr noch Hunger habt, dann bestellt euch doch einfach noch eine Portion Brot dazu, dann haut das schon hin. Ich kann die euch auch direkt aus der Küche holen, bemühe ich mich. Und am Ende des Tages wollten die mich einfach nur provozieren und gucken, wie weit sie mich bekommen. So dass dann auch die anderen Gäste am Tisch aufgestanden sind und zu mir gekommen sind und gesagt haben, was müssen sie hier eigentlich ertragen, Frechheit und so weiter.
Ja.
Das war so ein Moment, die haben mir so die Stimmung versaut und mich so, ich bin so unsicher geworden und konnte nicht mehr souverän reagieren und habe mir gedacht so, ey, warum mache ich das eigentlich? Wie soll ich mit solchen Gästen umgehen? Dass das so ein Moment war, wo ich dachte, vielleicht ist es besser, wenn ich die bitte zu gehen. Aber sowas muss man dann runterschlucken und
Deshalb willkommen in der Gastro. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Sachen, die uns alle miteinander verbindet. Wir machen ja auch im Schnitt 300 bei uns am Abend irgendwie so. Und ich habe mich jahrelang immer nach den 1-2 orientiert, die gemeckert haben. Und habe vergessen, dass wir 298 sehr, sehr glücklich gemacht haben, sehr zufrieden gemacht haben. Und habe mich dann wahnsinnig, entweder habe ich mich selbst zerfleischt, dass wir inhaltlich nicht gut genug waren, oder habe eben meinen Ärger über diese Person lange mit mir rumgetragen. Habe ich inzwischen nicht mehr. Das ist die Milde des Alters, kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr kommt da bald an, auch trotz eures jugendlichen Alters, aber aufgrund eurer vielen Gastrojahre. Es ist, ich habe eben gerade noch eine Ansprache gehalten von meinen Mitarbeitern. Wie gesagt, während wir diesen Podcast aufnehmen, werden gerade die Tore geöffnet für die Internorga. Die Internorga spült ein sehr spezielles Klientel in alle Läden Hamburgs, nämlich Gastronomen. So, und wenn die Gastronomen cool sind, so wie wir irgendwie so, dann sind die auch cool. Aber es gibt jetzt auch Gastronomen, die sind unterwegs und die wollen sehr deutlich machen, dass sie auch Gastronomie machen, als auch Gastronomie beherrschen und dir dann sehr gerne sagen, was du alles so falsch machst.
Boah, so ich erinnere mich noch,
brutal.
Ich erinnere mich noch, Tim, da habe ich noch bei dir gearbeitet, während der Internorga. Da kam ein österreichischer Gastronom zu mir. Und es gab eine Diskussion und ich habe natürlich auch versucht, die Kontenance zu bewahren. Und irgendwann sagte er zu mir, ob mir klar sei, dass er einer der wichtigsten Gastronomen aus Österreich sei und mein Gehalt heute Abend mit seinem Essen bezahlt. Doch, das hat er gesagt.
Das hat er nicht
gesagt. Doch, doch. Und, und ich stand wirklich da mit Louis damals noch. Ne? Und Luisa, ein Maul bis Meppen. Ne?
Ja, ja. Und schöne Grüße an Luisa.
Ey, uns hat beiden die Worte gefehlt. Wir wussten nicht mehr, was wir sagen. Der stand dort und hat gesagt, er zahlt mein Gehalt mit seinem Essen. Ob mir das klar sei heute Abend.
Ich mache das ja manchmal, dass ich bei Freunden anrufe. Und, aber euch hab ich noch nicht erwischt, aber früher das Café Engel Teufelsbrück. Gerne Samstagabend 7:30 anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Tisch für 8 am Fenster.
Du als Tim Messer.
Nee, nur 3 Herr Müller. Okay. So, und dann habe ich, so, ja, also 8 Leute jetzt, also für jetzt, dann sagst du, ja, wir sind schon da, wir parken gerade, wir kommen gleich. Aber am Fenster halt. Ja, wir kriegen und dann Antwort. Ja, wir bemühen uns, vielleicht müssen wir einen Moment warten und sagen, ja, wir haben ja noch eine Viertelstunde, ist kein Problem. Aber am Fenster wieder. Ja, am Fenster werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. So. Das ist dann in Ordnung und müssen wir Menü oder können wir à la carte? Also ich denke, bei 8 Personen wird ja wohl à la carte noch gehen. Und so richtig so lange provoziert und ignoriert die Gegenwehr. Moment, ich gebe Ihnen mal ganz kurz den Chef oder irgendjemand. Und
gemein.
Durchgezogen. Bis die pissig geworden sind und erst dann mich sozusagen zum Erkennen gegeben. Ich finde das ganz spannend. Ich habe eben gerade noch die Ansprache an meine Mitarbeiter gehalten, dass egal welcher Gast da jetzt reinkommt, wenn er schlecht drauf ist, er wird einen Grund haben, wir wissen es heute. Heute werden wir es wissen. Heute wissen wir, welche Form, also heute sind wir vorbereitet. Wir wissen sozusagen, wir kennen den Gegner in diesem Falle, wenn der schwierig ist. Wir wissen, dass sie vielleicht den ganzen Tag in der Messe standen. Wir wissen, dass sie vielleicht nicht gut untergebracht sind. Heute ist Streik, Flugstreik, Bahnstreik. Ich kriege eine SMS nach dem anderen, dass sie verspätet sind oder erst morgen kommen. Da ist schon eine gewisse Grundspannung im ganzen System drin. Und das heißt, nicht jede Bemerkung, die heute fallen wird, wenn eine fällt, dass man da sofort gleich drauf gehen soll, sondern einfach sagen, alles gut.
Ja, deswegen verstecken wir uns
jetzt
auch in der Küche.
Jetzt nehmen wir sie in den Arm. Die hässliche Welt, die hässliche Fratze der Außenwelt, die streifen wir jetzt alle ab. Seien sie, sie sind bei uns und wir machen ihnen das schön. Und bis zu einem gewissen Grad, klare Ansage ist Übergriffigkeit meiner Mitarbeiter gegenüber. Das wäre eine Übergriffigkeit. Da kennst du mich ja inzwischen auch gut genug, dass ich da wirklich auch gerne mal den Vorschlaghammer raushol, wenn da auch nur mit Wattebäuschen auf meine Mitarbeiter geworfen wird. Insbesondere auch den weiblichen Mitarbeitern gegenüber durch Alkohol, ne? Also weil ich schon zeigt auch nochmal die Gastronomie in ihrer Gänze, teilweise die hässliche Fratze.
Aber wir haben eine sehr schöne Fratze hier von der Gastronomie liegen, um diese Worte mal aufzunehmen.
Das Buch endlich.
Ja, nicht nur das Buch, wir haben einen kleinen Snack bekommen. Ich fange mal mit dem Getränk an. Ich dachte mir, wir holen heute mal Jörg Meier, damit er uns einen Drink kredenzt. Allerdings sind wir hier alle alkoholfrei.
Ja.
Jörg Meier wäre nicht Jörg Meier, wenn er sagen würde, ich mache keine alkoholfreien Cocktails. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
Das ist so ein Idiot.
Ich mag die Haltung sehr gerne, muss ich sagen. Und ich finde, das passt auch zu Jörg. Und er hat also dann dankend abgelehnt.
Ja.
Wenn er kein Alkohol hier ausschenken darf, dann nicht. Ja. Daraufhin haben
wir... An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Von der Erzählung her weiß ich, dass ich einen sehr schönen 50. Geburtstag hatte.
Dein Apple Dinis.
Apple Dinis. Da habe ich doch in der Corona-Krise mein
Geburtstag. Ist er nicht doch nachsehbar auf YouTube?
Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
Ach so, in der guten Botschaft, ne?
Ja, wo ich doch da das Cookalong mit 1000 Leuten gemacht habe. Und
Apple Dinis in der Hoch-Corona-Phase, ne?
Von Jörg Meyer. Und wie gesagt, Erzählungen. Hatte ich einen sehr schönen Geburtstag. Ich kann mich nicht mehr in voller Gänze
drücken. Jedenfalls haben mir dann die Jungs von Salt & Silver den Tipp gegeben, mal bei Chloe Merz nachzufragen, aus der Collab-Bar, ne?
Ja.
Und jedenfalls trinken wir den Halo Palo Berry. Den können wir uns jetzt mal schmecken lassen mit Soda und einem Non-Alcoholic Aperitif und einem alkoholfreien Destillat, Strawberry und Palo Santo. Und ich finde, der schmeckt so ganz gut. Also, der heißt Halo Palo Berry. Und drinne ist, die Zutaten sind Palo Santo, Strawberry, Edition Dunkel, Lein und Füm, ein Non-Alcoholic Aperitif, Pepper Cordial, Soda und ein selbstgemischter Mixer Verjus.
Sau sehr lecker.
Ist wirklich lecker, ne?
Sau lecker.
Muss ich auch sagen.
Und Tacos dazu.
Und dazu gibt es Tacos, mexikanische Klassiker aus dem Karo-Viertel. Grüße gehen raus an das Restaurant La Casita und auch hier an unsere Redaktionskönigin Julia, die den ganzen Bums in aller Kürze organisiert hat. Das muss man jetzt wirklich übrigens mal sagen, Tim. Ja. Das Team hat hervorragend funktioniert. Als klar war, dass Richard Rauch nicht kommt, haben wir nicht darüber nachgedacht, diese Folge ausfallen zu lassen, sondern haben gesagt, wir setzen noch einen drauf.
Und hier sind wir. Und am Ende des Tages und hätte ich das Schiff auch in den sicheren Hafen des Entertainments gefunden.
Auch das, Tim. Wir hätten über das Eis geredet oder so. Ja, also das ist das, was wir jetzt gerade hier haben. Und dann können wir direkt natürlich, mich würde nochmal interessieren, wie man so einen Laden winterfest macht und ob man den wirklich winterfest machen muss. Also was passiert, wenn man den nicht winterfest macht?
Also
räumt ihr da alles aus?
Wir haben die Thematik, dass das ganze Gebäude 1956, glaube ich, gebaut wurde und immer erweitert wurde. Was sie nicht dazu gebaut haben, ist eine Heizung. Also das Gebäude ist nicht isoliert. Die Wasser- und Stromleitungen, die da reinfließen, sind nicht isoliert. Heißt, sobald Minusgrade friert, die Wasserleitung ein. Und wenn man mal bei Google Maps guckt, wo der Laden ist, dann ist man nicht auf einer grünen Fläche, sondern auf einer blauen. Also wir sind im Wattenmeer, sozusagen. Das bedeutet, dass im Winter, wenn die ganzen Nordseestürme Wasser auf den Strand drücken, dass im Winter öfter der Fall ist als im Sommer, der Strand eigentlich die ganze Zeit überflutet ist und die Gäste da eigentlich gar nicht mehr wirklich hinkommen. Der Wind kommt mit Regen von der Seite, du hast einen Meter Wasser da oder auch mal vier und die Leute frieren sich den Arsch im Laden ab. Also machen wir dann zu Ende Oktober und das bedeutet, dass alle Geräte, die zum Beispiel stromempfindlich sind, wie Kombigarer, Spülmaschinen, die müssen alle aus der Küche rausgeräumt werden. Kaffeemaschinen, ne, so große Siebträgermaschinen.
Warum müssen die rausgeräumt werden?
Naja, weil sonst durch die salzige Luft auch im Winter und die alles Kälte kaputt. Alles rostet, einfriert, kaputt geht, Schläuche platzen.
Also ein bisschen so ein Shining-Moment eigentlich.
Ja.
Wir müssen sogar den Strandimbiss, wo wir dein Eis verkaufen wollen, müssen wir mit so einem 20-Tonnen-Kran von der Plattform von der Vorgelagerten runterheben auf einen riesigen Anhänger und einmotten in dem Lager, weil die Plattform ist nur 3 Meter hoch und die Sturmfluten manchmal 4 bis 5. Das heißt, sogar der muss weg. Es muss alles da händisch runtergetragen werden. Jeder Kombidämpfer, jede Spülmaschine. Und das sind halt sehr rutschige Holztreppen. Und meistens dann, wenn wir abbauen, so Ende Oktober, da sind schon die ersten Herbststürme da. Und da muss man wirklich tough sein.
Also so richtig 180 Kilo Geschirrspülmaschine zu viert mit Seilen, dann von oben runter in Hänger ins Wirtschaftsgebäude fahren. Also die Saison fängt an und endet eigentlich immer mit einer gestörten Putzaktion, wo man jedes Gerät rauszieht, die Küche einmal kernsaniert, reinigungstechnisch.
Also ich fühle komplett mit euch, weil ich bin jemand, der das noch nie gemacht hat in seinem ganzen Leben. Ich bestelle, seitdem ich 18 bin, Umzugsunternehmen, selbst wenn ich nur 3 Umzugskartons habe. Ich schleppe wahnsinnig ungerne. Wahnsinnig ungerne.
Ey, der Vorteil ist, wenn man es selber macht, dass man auch alles sieht. Ne? Und alle, man kennt jede Ecke. In so einem alten Gebäude, es geht ständig während der Saison irgendwas kaputt. Ne? Gasleitung geht nicht auf, die Spülmaschine streikt. Sicherung fällt raus für die Eismaschine im Imbiss und du musst das sofort regeln. Wenn du anfängst, Handwerker anzurufen, versuchst einen Termin zu machen in 4,5 Wochen im August, dann kannst du den Laden dicht machen. Also du musst in der Lage sein, es selber zu beheben. Und das geht nur, wenn du das Gebäude auswendig kennst.
Warum tut ihr euch das an?
Ey, weil es ehrlich gesagt finanziell echt viel Sinn macht, den Laden zu betreiben. Okay. Und das hat in unser Gastronomie-Portfolio den fehlenden Baustein irgendwie reingemacht. Wir stehen da beide im Laden, haben super viel Spaß.
Kommt noch mehr?
Nicht mehr Restaurants eigentlich. Also der Plan ist nicht, noch mehr Restaurants aufzumachen, weil wir haben eher mit den Restaurants, die wir haben, noch viele Pläne und wollen da noch vieles angehen. Und in Hamburg wollen wir nächstes Jahr unsere Läden komplett neu strukturieren, haben eine ganz neue Idee und werden da viel verändern. Und
auch kulinarisch?
Ja, auf jeden Fall auch kulinarisch. Und da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten, weil da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Aber das in St. Peter-Ording kann man verraten, das baut ihr im Prinzip neu. Das wird abgerissen und die baut einen komplett neuen Laden.
Ja, genau. Das muss man dazu sagen. Das ist eine wichtige Information, weil das war natürlich immer Bestandteil des Traums. Als wir das gesehen haben und uns darauf beworben haben, wurde uns mitgeteilt, dass das in den nächsten wahrscheinlich 5 Jahren aus bausicherheitsrechtlichen Gründen oder was auch immer abgerissen werden muss und dann parallel dazu innerhalb von 100 Metern Entfernung oder so neu aufgebaut wird. Und das wäre halt das erste Restaurant, das wir dann selber von der Pike auf planen können. Bisher hat sich unsere Liebe zu schönen alten Locations manchmal zwar bezahlt gemacht, aber meistens war es doch einfach immer mit super viel Pain und Kompromissen verbunden, weil man immer mit dem arbeiten musste, was andere sich ausgedacht haben. Und das ist natürlich super, dann so einen neuen Laden sich da einmal selber zusammen zu zimmern und auszudenken, wie man das gerne hätte. Super geile Aufgabe. Und da haben wir natürlich mega Bock drauf. Und die ersten Jahre jetzt, diese 4-5 Jahre, wo wir da alles rauf und wieder runtertragen müssen, das ist halt die bittere Pille, die man dafür schlucken muss, dass man dann danach irgendwie den geilen neuen Laden machen kann.
Der wird winterfest.
Einen Aufzug hoffentlich.
Hey, zumindest so winterfest, dass man nichts raustragen muss. Ob wir dann die ganze Saison über dort Gastronomie betreiben,
Das dürfen wir gar nicht. Das ist der am strengsten geschützte Naturschutzpark, das Teil des Wattenmeers da oben, wo wir sind. Genau der Strand. Und
aber im Auto kann man trotzdem reinfahren, oder nicht?
Ja, das ist so eine Kompromisslösung. Hm? Wir müssen auch im 22.
Also nicht ihr, sondern auch der Gast.
Ja.
Der darf ja auch mit dem Auto reinfahren. Ne?
Also das ist ein Parkplatz.
Für die Leute, die noch nicht betrunken waren, stehen lassen.
Für die Leute, die noch nie in St. Peter-Ording waren, ich glaube, es gibt so eine Surfer-Serie, gab es mal auf der ARD oder ZDF mit Ralf Bauer.
Gegen den Süden oder sowas. Wie hieß das noch?
Gegen den Wind.
Das Klischee St. Peter-Ording, ein unfassbar schöner Strand. Ich kenne ihn wirklich nur windig, ausschließlich. Ich war noch nie da in Badehose, sondern ich war immer da zum Drachen steigen lassen oder als Kind halt relativ häufig. Knapp 2 Stunden von Hamburg entfernt. Und wie gesagt, diese Pfahlbauten, das sind Ikonen, also visuelle Ikonen hier von heute an. Und das Besondere war, ich bin da mit 10 Jahren Auto gefahren. Ich glaube, das ist einer der Orte, wo Pubbies ihre Kinder auf den Schoß nehmen und sagen,
ja, das ist ja ein nicht enden wollender
Strand. Was nicht offiziell ist.
Ne? Ja, das ist einer der größten Sandstrände Europas.
Ach, siehst du. Sag mal, wie bekommt ihr denn Leute, die gehbehindert sind, also mit Rollstuhlfahrer?
Wow. Also, es gibt keine Möglichkeit, da einen Aufzug zu betreiben.
Ein Flaschenzug.
Ja, am Ende hochtragen. Also, ich habe schon ein paar Omas da hochgetragen.
Ja.
So, ne? Aber meistens kommen die Leute. Also das Thema Rollstuhl ist auch wegen dem Sand auch ein Thema.
Wollte gerade sagen, ist am Strand eher ungewöhnlich.
Schon oft und so.
Also. Es gibt so ein paar Pfahlbauten da, die die Möglichkeit haben, dass das rollstuhlgerecht ist. Wir gehören leider nicht dazu. Aber
das ist auch so eine von den Sachen, die kommen halt einfach mit dem Bestandsding. Ne? Das ist dann halt so, wie es ist. Da kannst du in manchen Bereichen kannst du es nicht ändern. Das steht dann da, so wie es da steht.
Ja. Preisgestaltung hatten wir vorhin einmal ganz kurz. Ausflugsgastronomien. Ich habe ja selber auch Gastronomie am Frankfurter Flughafen betrieben und Ähnlichem. Auch da wundert man sich ja oft über die Preisgestaltung, wo man denkt, okay, nur weil ich jetzt hier am Flughafen bin, werde ich hier richtig schön abgezockt. Kann ich aus eigener Erfahrung, ich betreibe die Läden nicht mehr, aber aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dem ist nicht so. Also da sind Kostenstrukturen dahinter, die nicht einfach nur auf der Lage oder der Exklusivität einer Lage dem Gast einfach alles abverlangen, was nur irgendwie möglich ist, sondern gibt es sehr oft Grundlagen für. Ist ähnlich auf Festivals, ist ähnlich auf also so, ne, wo, wenn da so ein Pizzastand ist und da so ein Pizzaslice für 6 Euro verkauft, dann hat das schon einen Grund. Und es ist selten ausschließlich oder im vorderen, als vordere Motivation wirklich das Abzocken vom Verbraucher zu sehen.
Sondern Miete und Co.
Wo seid ihr ungefähr?
Hauptgänge? Wir machen einen Kompromiss, ziemlich fairen Kompromiss, finde ich. Und zwar, dass wir die Sachen, auf die wir keinen Bock haben, sie zu verkaufen, sie dort aber verkaufen müssen, weil es halt einfach Sinn macht. Ne? Pommes, ein gutes Beispiel. Wir verkaufen eine Portion Pommes für 7,50 Euro.
Wirklich?
Und querfinanzieren uns damit die Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen, nämlich die Fische aus Schleswig-Holstein, die wir im Ganzen schlachten lassen und für uns vorbereiten im Butterfly Cut, die Steaks aus der Region, den eigenen Acker, den wir dort bewirtschaften, um Farm to Table zu machen, und jeden Salat, den man da bekommt in der Salatsaison, kommt von diesem Acker, wird von uns oder dem Bauern Tobi Bönisch selber angebaut, vom Setzling auf. Also wir stecken da wahnsinnig viel Zeit.
Wäre meine nächste Frage gewesen, auch ich folge euch natürlich hin und wieder bei Instagram, oder ihr werdet mir neben lustigen Katzenvideos und lustigen Torwartfehlern bei Instagram immer vorgeschlagen.
Folge uns doch mal.
Folge ich nicht?
Also, nee, weiß ich vorgeschlagen nicht. Vorgeschlagen wird nicht.
Doch, stimmt.
Aber ich gehe fest davon
aus. Muss man mal gucken, weil ich nicht genau weiß, wie es geht. Ihr habt einen Riesen, und oft ist es ja so mit Salaten und Garten und Gemüse aus eigenem Anbau. Und ich kenne 2, 3 Läden, mehr als ein Blumenkübel ist es nicht. So, also mehr, so, da wird mal, ja, da haben die halt Basilikum auf dem stehen. Ihr habt ein richtiges, also ihr habt einen richtigen Garten, ihr macht richtig 2. Viel. Und also wie viel Prozent schafft ihr?
Also, die beiden Farmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das natürlich nicht ausschließlich für uns, sondern die haben ihr eigenes Geschäft. Wir haben das Glück, dass wir mit beiden so befreundet sind, dass wir dann auch Einfluss darauf nehmen können, was sie anbauen, teilweise auch für uns exklusiv. Was zum Beispiel den Salat angeht in St. Peter-Ording, und da reden wir über abertausende Köpfe pro Saison, das kommt eigentlich, außer mal eine Woche ist schlecht, zu 100% von Tobi Bönisch. Bei der Gärtnerei Grünkorb und Tobi Bönisch zusammen sind in der Hochsaison, wenn die auch wirklich Masse haben an Produkten und je nachdem, wer wann da ernten und liefern kann, weil das ist nicht so wie beim Marker bestellen, sondern man muss da meistens selber hinfahren und es abholen oder ernten.
Auch ernten?
Auch ernten, ja. Also wirklich? Ich habe schon mit unserem Spüler Claudio letzte Saison 400 Kilo Kartoffeln geerntet, zum Beispiel.
Boah, dann musst du aber auch wirklich engagiert
sein. Ja, aber das geht schnell. Ey, wenn man einmal, ich wohne da fast neben dem Acker, ich fahre da vor der Arbeit hin, halbe Stunde, dann habe ich 60 Kilo Kartoffeln geerntet.
Na gut, halbe Stunde hier, halbe Stunde Eismaschine, ja, das reparieren, sich, ne? Das bisschen was hochschleppen, bisschen das, 650 Gäste putzen. Also da ist die halbe Stunde, ist da mal schnell. Plus jetzt.
Klar, aber das am Ende des Tages ist das einer von den Bausteinen, die man dann am Ende auch kommunizieren kann und dementsprechend über das Marketing dann auch einfacher einen Mitarbeiter bekommt. Ne? Wir werden ja oft irgendwie so ein bisschen verklärt als Farm-to-Table-Restaurant und so weiter, was de facto nicht stimmt. Das schafft eigentlich außer Alain Passat fast niemand. Aber Fakt ist, dass wir in St. Peter-Ording unser Bedarf an Gemüse in der Hochsaison durch Tobias Bönisch bestimmt zu 30-40% decken können. Kann auch eine Woche mit 80% dabei sein.
Vorhin wurde gesagt, nachhaltig, solange es sinnvoll ist. Was meint ihr damit?
Ey, zum Beispiel beim Thema Eis, das war ganz gut. Da haben wir die Eismaschine gekauft, um selber mit regionaler Milch Softeis zu produzieren, damit wir kein Impulseis am Strand verkaufen müssen. Und das Projekt ist zum Beispiel so ein bisschen gescheitert, weil es relativ schwierig war, regionale Milch in großen Gebinden zu bekommen, regelmäßig, zu einem Preis, der so funktioniert, dass man Softeis am Strand anbieten kann mit so einer teuren Maschine, wo die Leute dann auch bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Ne? Also es ist super schwierig, solche banalen Produkte, die in den Köpfen der Menschen einfach günstig sind, so herzustellen, dass es nachhaltig ist. Und deswegen finden wir da immer noch, sind wir immer noch auf dem Weg, eine Lösung zu finden, wie wir zum Beispiel Impulseis am Strand anbieten können.
Ich habe gesagt, ich komme vorbei.
Ja. Also ich habe den Hinweis verstanden. Wir haben es jetzt durchgezogen, aber das war weder finanziell interessant, noch fanden die Gäste am Strand das sonderlich gut, dass sie für ein Softer S450 zahlen müssen, obwohl überall anders ein Magnum 350
kostet. Wie reagieren denn die Eltern auf die 7,50 Euro Pommes?
Die sind da durchaus so ein bisschen angefasst manchmal, aber wir erklären das eigentlich genauso, wie das Jo gerade gesagt hat, und dann verstehen es die meisten. Also wir haben.
Das ist auch einer der Kompromisse. Also wir haben überhaupt gar keinen Bock, irgendwelche. Es sind Industrieprodukte. Pommes sind Industrieprodukte. Und wir haben eigentlich überhaupt keinen Bock, das zu verkaufen, aber es macht auch überhaupt keinen Bock, Sinn, das nicht zu haben. Wir müssen das haben. Wir sind ja jetzt auch Papis, und wenn die Kinder halt eine Pommes wollen, dann wollen
wir 30% unserer Gäste sind also Kinder.
Und Steak Fried sind auch geil. Ihr habt vier Kinder. Pommes mit Ketchup, Chicken Fingers und Pommes, Pasta und Tomatensauce, Salt and Silver Veggie Kinderteller.
Genau. Das ist ja eine gute Auswahl. Tun wir den Salt and Silver Veggie Teller oder die hausgemachten Pasta, das ist lecker, aber die meisten bestellen halt dann trotzdem Chicken Fingers oder Pommes, und irgendwie musst du das ja auch bereitstellen, und ich finde das ist ein
gutes
fair.
Beispiel, die Chicken Fingers, ne? Die sind, finde mal, nachhaltiges Hähnchen in Deutschland in so einer Menge zu so einem Preis, dass du da Chicken Fingers für Kinder mitmachen kannst. Ne? Wir haben es eine Zeit lang selber gemacht. Irgendwann haben wir so ein Convenience-Produkt gefunden, was aus Tierhaltungsstufe 4 hergestellt wird. Und das war so das beste Convenience-Produkt mit Hähnchen, das wir guten Gewissens dann machen konnten, ohne dass die Personalkosten in die Höhe schießen, weil Hähnchenschnitzel herstellen zum Frittieren dauert ewig. Die verkaufen jetzt für 13,50 mit Pommes.
Fliegen aber diese Saison von der Karte.
Weil der Wareneinsatz bei diesem Gericht für die Kids, was hoch und runter bestellt wird, einmal angeknabbert und dann zurückgeht und immer weggeworfen werden muss, weil die Kinder das nicht anessen. Ah. Wareneinsatz liegt bei 46% bei diesem Gericht.
Weil die es nicht aufessen oder weil scheiße
das Hähnchen so teuer ist?
Weil das Hähnchen so teuer ist.
Nee, ne? warum der Teller nicht leer gegessen wird?
Ja, Kinder halt. Die essen selten das leer.
Und weißt du, dann kostet es 13,50, wo die Eltern sagen, boah, Leute, 13,50 für ein Kindergericht. Und wir so, naja, 46% Wareneinsatz. Was sollen wir machen, ne? Sollen wir da drauf scheißen? Das Gericht wird tausende Male im Jahr bestellt, ne? Das ist ein Bauteil dieser Speisekarte und Kalkulation, der halt sein muss, ne? Und entweder entscheiden wir uns gut,
Sollten Kindergerichte 20 Euro kosten?
Sollten sie nicht, meiner Meinung nach.
Warum nicht?
Weil das für eine normale Familie mit 2-3 Kindern, die Urlaub macht, dann einfach zu doll wird irgendwann. Mhm. Also dann können sich nur noch die oberen 3-4% in Deutschland leisten, zu Salt and Silver in St. Peter-Ording essen zu gehen, und das wollen wir nicht. Wir sind eher der Meinung, dass Kinder nicht unbedingt frittiertes Hähnchen brauchen für ein Mittagessen.
Ja, wie gesagt, ich bin ja auch oft genug mit Freunden unterwegs, die Kinder haben, und ich kann schon gut nachvollziehen, warum Eltern auch immer sagen, komm, ist Pommes, ist ein Ausflug. Also ja, wenn ich mit Freunden und ihren Kindern bei Hagenbeek bin,
das ist auch überhaupt nichts verkehrt.
Das Letzte, was da ausgepackt wird, sind die Reiskräger. Da geht dann die Imbissbude, die Currywurst, weil das ist Abenteuerland. Weißt du, was ich meine? So, und das ist, da habe ich keinen Nachhaltigkeitsgedanken. Und warum sagt man nicht einfach, Kinder sollen sich was von der Karte aussuchen und das ist umsonst? Habe ich mal überlegt. Weil,
ist auch ein cooler
weil die,
Gedanke,
die Idee, was du ja gerade hast, ist so, okay, wir bieten diese vier Dinge auf safe an, dann machst du gleich umsonst.
Das Ding ist, du musst sehen, wenn du bei uns bei Salt and Silver am Meer auf die Terrasse guckst an einem Sommertag, sitzt an jedem Tisch ein Kind oder zwei.
Das meine ich ja.
Die machen so
die Frage,
einen großen,
warum nicht 20 Euro?
So einen großen Faktor. Naja, aus den Gründen, die Kosi gerade schon gesagt hat, also man muss ja den Kompromiss finden. Wir müssen irgendwie überleben. Das ist der eine Punkt. Also müssen wir was dafür nehmen. Und auf der anderen Seite wollen wir das den Menschen zugänglich machen und natürlich irgendwie nicht die Barriere so hoch machen, dass wir nur die Richies bei uns haben.
Ja, aber ist ja nicht vielleicht, also das ist jetzt auch wieder eine spontane Idee, ne? Weil ich habe mich damit auch noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Warum sagt man denn nicht einfach, pass auf, Aufwandsentschädigung 5 Euro, egal was du dir bestellst. Bestell dir was 5 Euro fertig. So. Dann hat man eine Wertschätzung, man hat nichts verschenkt. Die Eltern sind ihres Druckes.
Aber meinst du jetzt von der Kinderkarte oder von der ganzen Karte?
Naja, ich sag jetzt mal, wenn die Eltern dem Ganzen. Ich habe meine Erziehung gemacht in einem Spielzeuggeschäft. Also das, was jeder sich mal so wünscht. Tür abgeschlossen, Kinder rein, ihr sucht euch aus, was ihr wollt, ich zahle. So, und das war ganz faszinierend zu sehen. Da waren Kinder aus offensichtlich bescheideneren Verhältnissen, die sich eigentlich die Nase platt gedrückt haben, weil die wirklich so wow, und kamen mit einem Lieblings-Lego an, was sie gerne haben wollten. An den, eine Mädel war, glaube ich, 8 Jahre alt. Und die kamen mit so einem 12,50 € Lego. Und ich sage, du kannst ja aussuchen, mach das. Ich sage, nee, das wünsche ich mir schon so lange. Und dann stehe ich an der Kasse mit meiner Kreditkarte, will da bezahlen. Und dann steht neben und vor mir ein 4-jähriger und ein 3-jähriger Junge mit dem, also offensichtlich besseres Haus, ne? Also schon ein bisschen, ich sag mal, kurz vor Montclair. Und hat diesen Star Wars Kampfstern Galactica 10.000 Stück für 800 Euro in der Hand.
Jeder das, was er kennt, ne?
Ja, nee, und ich so, Digi, bist du sicher, dass du das willst du haben? Und dann, nein, das will ich nie haben. Mein Papa hat gesagt, oh, ich soll mir das nehmen.
Wow.
So, oh, Digga, ich habe mir den Vater so zur Brust gedacht. Pass auf, und genau das ist das Problem. Wenn Arschlöcher wie du gut gemeinte Dinge so ausnutzen, dann werden wir immer schwieriger in der Gesellschaft Großzügigkeit. Und ich habe ja früher mal dieses Pay What You Want gemacht. Das heißt, den Menschen die Option angeboten, mein Lokal zu genießen, unter deren Aspekten des Finanzvolumens, was ihnen zur Verfügung steht.
In der Bullerei, oder?
Nee, im Weißen Haus damals. Mhm. Und bis auf einen einzigen in 2,5 Jahren, also ein Arschloch war da, war übrigens ein Werber an der Stelle, der mir der 5 Euro für 2x4 Gänge hingelegt hat und sagte, ja, ich soll das bezahlen, was es mir wert ist, ne? Und ich denke so, und dann habe ich ihn zugeschissen, bis mit Gutschein, Champagner, allem drum und dran, bis er dann wirklich gedemütigt unter dem Applaus der anderen anwesenden Gäste das Restaurant verlassen hat.
Ja.
Aber, weil ich finde das eben auch ganz, ganz spannend und das ist eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige und ich aber immer noch keinen Haken gefunden habe. Ich finde eben auch, dass Gastronomie verfügbar bleiben sollte.
Ja,
dass wir dass wir den Fehler machen, elitär zu werden.
Und ja,
die Preisgestaltung macht uns das immer schwerer.
Das ist richtig
immer schwerer. Wir haben neulich ein à la carte Gericht gehabt für 48 Euro. Mhm. Wo ich sage, wow. Und da reden wir jetzt mal nicht vom Rinderfilet, wo es mir egal ist. Ne? Weil wer Filet fressen, essen will, der soll, muss auch das bezahlen. Wer Kaviar, Austern, Champagner, der muss das bezahlen. Das gibt's nicht in günstig. Mhm. Aber bei 48 Euro für ein Tellergericht, da haben wir, diskutieren wir immer noch ganz viel, wie wir das verändern können. Und deshalb war nur so ein kreativer Vorschlag. Mach doch halt schöne Kindergerichte und machen 5 Euro, weil Geld verdienen tust du damit sowieso nicht.
Ey.
Und du zahlst aber nicht drauf, weil die Eltern wissen das zu wertschätzen. So die Großzügigkeit. Also ich glaube, dass Großzügigkeit an der Stelle auszahlt.
Ey, das. Ich muss die ganze Zeit an einen Satz von Säckler denken aus der Sansibar in einem Podcast mit Philipp bei OMR, wo er gesagt hat, die einzige Vorgabe, die seine Kellner haben, ist, sorgt dafür, dass der Gast möglichst viel Trinkgeld gibt. Das ist die einzige Vorgabe, die ihr habt. Ihr könnt den Kindern was ausgeben, ihr könnt eine Flasche ausgeben.
Die dürfen die Rechnung auch bestimmen sozusagen, ne? Die Kellner.
Die Rechnung?
Naja, es ist doch irgendwie so, dass die... Oder bringe ich da jetzt gerade was komplett durch den Schüttel?
Finanzamt würde ich jetzt aber mal zuhören.
Aber sag
mal, was du meinst.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas war doch, was die Arbeit der Kellner in der Sansibar ganz besonders auszeichnet, an der Art von Freiheit, die sie haben.
Die können großzügig sein.
Ich glaube, darum geht's. Diese Großzügigkeit, dass sie Sachen ausgeben können nach eigenem Kalkül.
Genau, das Ausgeben war's.
Mit Sicherheit guckt er sich am Ende des Jahres die Zahlen an und sagt so, ey, wir haben 200.000 Euro verschenkt statt 150.000. So geht's nächstes Jahr nicht, aber ich glaube, der verdient zu viel Geld, dem ist das egal. Aber
im Finanzamt ist das nur nicht egal.
Ja. Ich glaube, das fand ich gar nicht so unsmart, ne? Das ist natürlich trotzdem so ein Weg, der bei einer bestimmten Klientel auch nur funktioniert. Ich muss sagen, so wie wir das machen, fahren wir da ziemlich gut. Der Kinderteller Veggie für 11,50 oder so ist dieses Gemüse von dem Feld, das wir da ernten. Da haben wir eine gute Marge drauf. Die Kinder kriegen dann einen Teller, der
sieht aus wie
so einen halben Stern hat, weißt du?
Voll.
Freuen sich immer derbe und die Eltern sind glücklich, dass die Kinder mal ordentliches Gemüse essen. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie so die Zukunft für uns. Unsere Hauptgerichte liegen zwischen 20
und 30 Euro die meisten.
Die Bullerei wurde ja mal vor 12 Jahren von der Bild zum kinderunfreundlichsten Restaurant Hamburgs gewählt.
Mhm. Moin. Haben wir eine Schlagzeile gebraucht oder was?
Weil ich keine Kinderkarte hatte.
So.
So, und ich habe mich geweigert, eine Kinderkarte aufzupacken. Sehe ich inzwischen ticken anders, ne? Also schon auch kinderkompatibles Essen, weil ich das anders verstanden habe früher. Ich habe immer gesagt, wenn Kinder da sind und die finden nichts im Angebot, nehme ich sie an die Hand, nehme sie mit in die Küche und sage, schau doch mal, ist da was dabei für dich? Wir werden immer irgendwas finden. Jetzt ist es aber bei uns so, dass wir halt eher in Abendgastronomie sind. Deshalb bis auf Wochenende oder Sonntage jetzt auch nicht überrannt werden von Kindern. Das heißt, ein Potenzial, was man gut abdehnen. Aber diese Flexibilität, diese Freiheit, dieses Wahrnehmen, dieses Ernstnehmen von Kindern wurde mir halt als kinderunfreundlich angedient.
Wir machen das haargenau so in Hamburg. Also wir haben auch keinerlei Spezialangebot für Kinder.
Aber da fand ich die schon wahnsinnig dumm. Also damals das als kinderunfreundlich sehen. Ja.
Heutzutage. Das wäre jetzt nicht der erste dumme Move von denen.
Das ist leider wahr. Und heutzutage sehe ich es halt so ein bisschen so, ich kann verstehen, warum Kinder in einer fremden Situation mit fremden Leuten, ein fremder Mann am Tisch, eine fremde Frau am Tisch, die haben nicht ihr Lieblingslöffel, Lieblingsteller, Lieblingsding, also wir reden jetzt von kleineren Kindern. Da sind so viele Parameter auf einmal, dass die richtig unter Stress setzen. Sie selber sind noch nicht definiert mit Kulinar. Und auch das ist ja ein wandelnder Prozess. Und wir derzeitig ein Dankeschön an die Stadt zurückgeben wollen, wo sehr viele Dinge zur Verfügung gestellt werden. Eine Art Straßenfest unter kontrollierten Bedingungen bei uns kurz vor der Bollerei mit einer schönen Bühne, mit toller Live-Musik, mit ich sag mal Hüpfburg, Kreidemalerei, Luftballons und hinten ein bisschen hoch die Tassen. Vielleicht auch noch unter geschlossenen Bedingungen. Was mir dahinter so gefallen hat, als wir da eben miteinander telefoniert haben, ich bin ein bisschen stolz, ich bin jetzt 53 Jahre alt, ich mache jetzt die Bullerei seit 15 Jahren und ich habe innerhalb meiner gastronomischen Tätigkeit, für mich zumindest, und das lassen wir auch nicht nehmen, ein bisschen Hamburg mitgeprägt. In seiner Entwicklung, in seiner Kulinarik, in seiner Art und Weise, in seiner Gastronomie. Nicht, dass Leute das kochen, was ich koche, sondern dass überhaupt dieses Feld so groß ist. Ich finde, dass ihr das genauso macht. Ich finde, dass ihr wirklich Hamburg, vielleicht wart ihr sogar die ersten Querschläger außerhalb der gelernten Köche, außerhalb derer, die bei irgendjemandem mal gearbeitet haben und eine klassische Menüküche, sondern dass ihr mit einer absolut liebenswerten Dummheit euch in die Gastronomie bewegt habt und da so schön für Ecke und Kante und Andersartigkeit, Andersartigkeit ist ja unhöflich, wie sagt man, anders.
Andere Herangehensweisen.
Die Teller waren anders. Die Teller waren anders. Sie hatten andere Energie. Sie waren nicht nur nach ästhetischen Gründen eingerichtet, sondern die waren lecker. Aber die waren Schärfe, die hatten Säure, die hatten manchmal auch Handwerk, wo du denkst, hingekackt und hingeschissen. Und dann hast du es aber gegessen und so, boah, super, also super. Was glaubt ihr, was so die nächsten Köche, Gastronomen, Menschen, Kulinariken in Hamburg sind und damit ja auch stellvertretend für andere Großstädte, was ist so das nächste große Ding? Autodidaktik, Südamerika ist noch nicht ganz da, wo es hin muss, aber es passiert. Wir sind, glaube ich, kurz vorm Peak. Was ist so das nächste Ding?
Pah, das ist eine gute Frage. Ich finde immer, es ist wahnsinnig schwer, sich Sachen vorzustellen, die es noch nicht gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein fließender Prozess, aber man merkt schon, also ich finde gerade eines der spannendsten oder die spannendsten kleinen Crews, die da gerade so kommen, sind, ich weiß nicht, ob du von denen schon was gehört hast, die Jungs von ARC, A-R-C.
Nein.
Kommen alle irgendwie aus Sterne-Gastro-Background und sind noch super jung. Ich glaube, alle irgendwie Anfang 20.
Geil.
Anfang, Mitte 20 und die gehen schon mit so einer Lockerheit und Lässigkeit, aber auch schon mit so einer konzeptionellen Stringenz ran an ihr Projekt. Die suchen gerade eine Fläche, die haben auch bei uns jetzt zum Beispiel gerade eine Woche Pop-up gemacht im Laden, davor schon in ganz vielen anderen Restaurants in Hamburg, immer mal eine Woche oder auch länger. Und die haben schon dabei ihre eigene Keramik, die sie mit einer Keramikerin gemeinsam gemacht haben. Die haben schon dabei ein Freundesbuch, in dem sie die ganzen Produzentinnen, von denen sie ihre alles handgecraftete Zutaten haben. Die haben also ihr komplettes Menü schon durchkonzipiert und alles und sind gerade so jung, also da war ich glaube ich gerade Praktikant bei Jung von Matt in der Zeit oder so. Und die haben das jetzt schon alles drauf und ich habe das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, was die macht, so diese Nähe zu den Leuten, die, zu den ProduzentInnen, die diese ganzen Sachen herstellen, das ist das eigentliche Ding. Und ich glaube, das wird gerade jetzt ja in der Zukunft immer noch wichtiger. Also alles, was von weiter her kommt, das fühlt sich ja schon fast sündhaft an, irgendwie eine Mango zu kaufen oder so. Mhm. Für sein Restaurant habe ich mittlerweile den Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass das die Richtung ist, in die es immer weitergeht jetzt.
Ich glaube, durch diese, ich nenne das jetzt mal Farm-to-Table-Bewegung.
Ja, die sehen aus wie 15.
Ja, super jung, ne?
Ja,
diese Farm-to-Table-Bewegung, die stattgefunden hat in Deutschland, die war vor ein paar Jahren noch ganz wenigen vorbehalten und mittlerweile hat das einfach für einen Prozess gesorgt, dass es immer normaler wird, vielleicht ein bisschen saisonaler, regionaler zu kochen. Und manche Crews ziehen das dann direkt von Anfang an auf einem Niveau hoch, wie die vier zum Beispiel. Ich glaube trotzdem, dass es auch, das sieht man gerade auch in Berlin, so eine Bewegung gibt, weg von der durchchoreografierten Theaterküche, Sterneküche, mhm, preislich sehr hoch angesetzt, sehr viel, teilweise auch dogmatischen Inhalt hinter dem Konzept, hin zu einer zugänglicheren Wirtshausküche. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die österreichische Küche in der Kulinarik in Deutschland gerade so interessant ist, warum in Berlin so viel, ja, in diese Richtung passiert. Also das Baldon hat zum Beispiel zugemacht und
Ernst.
Ernst macht auch zu. Und dafür entstehen an aller Ecke, an allen Ecken irgendwelche Wirtshäuser. Zum Beispiel das Trio, das Ei von Jesse von Baldon.
Aber müsste doch zum Beispiel Wasser auf deine Mühlen sein, Tim, oder? Wenn jetzt Cosi gerade von Wirtshausküche spricht, von der du sagst, dass du sie ja mehr oder weniger schon immer betreibst.
Ja. Unter unterschiedlichen Aspekten. Am Anfang habe ich wirklich klassische Wirtshausgastronomie gemacht, also Wirtshaus. Auch deftiger, auch plumper als sonst. Ich liebe diesen Begriff der Neo-Wirtshäuser oder ähnliche Sachen, wo praktisch Tradition in die Moderne rüber transferiert wird. Halte ich für eine wahnsinnig smarte Idee, A, weil du einfach nicht immer nur mit A++ Produkten arbeiten muss, sondern eben, was du sagst, die einfache Forelle, Butterfleischschnitt, schön gebraten, Salzkartoffeln dazu, Butter, bam, das ist geil. Also das sind tolle Sachen. Das wäre so wie früher die Forelle blau. Ja, ja, das meint, oder auch im, ja, auch eben modernere Gerichte auf den Teller bringen kann. Ich mache mir in der Tat sehr viel Gedanken über Kosten. Und Tim Rauer hat das, glaube ich, mal zu mir gesagt. Der sagt, dass der französische Ansatz des Kochens der Geschichte angehört. Es wird immer da sein. Aber langgezogene Soßen aus Knochen apparieren etc., was noch sehr klassisch ist, worauf unsere Küche basiert, lange Kochprozesse etc., dass es mehr und mehr verschwindet, einfach weil Zeit bedeutet Personal, bedeutet Kosten, bedeutet irgendwann hohe Preise, die sich, und das sehen wir gerade in der ganz deutlichen Entwicklung in Hamburg, auch in durchschnittlichen Restaurants, irgendwann mal der normale Mensch mit einem normalen Einkommen sich wirklich nicht mehr leisten kann. Also wird ein Gegentrend dazu kommen. Der ist schon allen Ordens. Wie gesagt, den habt ihr definitiv mitgestartet. Ihr habt euch dann ein bisschen von der Qualität her davon wegbewegt. Also ihr wart Streetfood, deutlich Streetfood, mit allen Pros und Kontras gleichermaßen und seid jetzt nicht im Fine Dining, aber in der Restaurantszene ein bisschen angekommen. Und wenn du dich jetzt auf den Straßen umguckst, mehr und mehr ethnische Restaurants, Restaurants mit unterschiedlichen Kulturen kriegen wirklich wieder so eine ganz große Wahrnehmung. Die Schanze ist Afghanen, Afrikaner machen auf, die Asiaten, Thailänder.
Warst du schon mal im Izakaya bei Dokuva?
Oh, schon lange.
Da hat Tim neulich ausgelacht, dass ich das
nein, ich,
auch für mich entdeckt habe.
Ich habe fast geweint vor Freude.
Super, oder?
Weil es so Atmosphäre schlicht und so klar ist und so, so sexy. Ich habe dann einen Roller daneben gekauft und habe dann so und wirklich schockverliebt. Und ich habe das gar nicht verstanden. Das hat lange gebraucht, bis es wahrgenommen worden ist. Da war ich wirklich mal
jetzt,
so
mit
Trüffel.
Da warst du vor.
Bei Marc habe ich noch gar nichts gehört. Finde ich auch super spannend. Ich habe eine Sache, wo ich sage, vorsichtig, Kennings, weil ihr seid jung, bitte bleibt auch jung im Kopf. Ja. Und bedient nicht schon gleich die alte Welt. Also die, weißt du, was ich meine?
Ja,
Ja, klar.
So, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich noch
finanziell gesehen erwischst du natürlich immer sehr schnell die, ne? Wenn du sowas in so einem, sowas Besonderes da, so ein besonderes Erlebnis auf die Beine stellst, dann kostet das halt immer irgendwie, ich glaube, 79 Euro kostet das Menü oder so.
Wo
das
jetzt?
Das ist bei den Arc-Jungs, bei ihren Pop-Ups.
Ach so, Arc.
Das ist schon immer so eine Grenze, ne? Ab da erwischst du schon eigentlich fast nur noch so die Leute, die halt sonst irgendwie.
Ich habe damals, ich habe damals das Weiße Haus aufgemacht, ganz klar. Mit dem Ziel, dass meine Freunde zum Essen kommen können. Weil ja. Ich habe vorher im Tafelhaus gearbeitet. Das hat mich nicht. Ich kannte die Leute nicht. Ich war Koch, aber kein Gastgeber. Und ich habe immer versucht, und das versuchen wir auch wirklich bis heute. Es gelingt uns momentan schwerer, weil viele Faktoren gerade von außen eingreifen. Früher hat es gereicht, dann, also als ich angefangen habe. Da hast du lecker gekocht, hattest einen guten Netz, hattest ein paar gute Zulieferer, hast einen Preis-Leistungs-Verhältnis und damit warst du safe.
Ja, das reicht heute nicht mehr.
Das reicht schon lange nicht mehr. Das reicht vielleicht für ein langes Wochenende und danach bist du weg. Ja. Weil gut kochen tun heutzutage eigentlich alle. Richtig scheiße kocht gar keiner mehr. Egal in welcher Bude du bist. Und jetzt gibt es so die Kulinarik. Momentan ist es halt die für mich auch diese Niki-Küche. Die sehr viel dominiert in der Aromatik. Ein bisschen langweilig auch langsam wird für mich. So ein bisschen zu viel Umami. Es ist überall nur noch Umami, Umami, Umami. Das ist nur noch gekochte Chipstüte. Und irgendwann kannst du es fast nicht mehr ertragen. Und dann sehnst du dich nach einem Blatt Salat. Einfach nur Salat mit Dressing, um mal diesen Geschmackswust in der Fresse auch wieder aufzulösen.
Das ist eigentlich ein spannender Punkt, den du gerade genannt hast. So, aus welchem Grund macht man denn dein Restaurant auf? Also wenn du sagst, du hast dein Restaurant so aufgemacht, dass deine Freunde da essen gehen kommen.
Was ein schöner Gedanke ist.
Das ist ja ein ganz klares Ziel quasi dieses Restaurants und der Kern des Ganzen.
Aber nicht die Füße im Pissoir waschen.
Und
ne?
Für uns war das damals ja nicht unser Fokus, sondern unser Fokus war, oh mein Gott, es gibt sowas wie Gastronomie, es gibt diese Welt und die hat sich für uns ja gerade erst geöffnet, als wir zurückkamen von unserer großen Reise. Wir kannten diese Welt ja nicht wirklich. Ich war in der Werbung, ich war mal in der Bullerei essen, das war das Feinste, was ich hier gegessen hatte. Zu dem Zeitpunkt gab es in Hamburg ja auch noch nicht so viele, diese hippe, moderne Restaurantszene kannte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Und Jungformat ist um die Ecke.
Ja.
Und dann hat man das mal so irgendwie beschnuppert und festgestellt, dass es das gibt, diese hat man auch in Lateinamerika haben wir das überall gesehen, diese Wahnsinnsläden und was die für ein Essen machen. Und da hat man natürlich Blut geleckt. Und dann, als es darum ging, so ja, jetzt müssen wir es ja auch kochen, jetzt haben wir die Rezepte aufgeschrieben und uns was ausgedacht, wir müssen es jetzt kochen. Und dann haben wir halt angefangen, es zu kochen bei Level 0.
Ja.
Und ab da war es eigentlich, waren wir gefangen in diesem Spiel, sag ich mal. Jetzt muss man natürlich irgendwie von Level zu Level hüpfen. So, das war so unser Gefühl. Mhm. Und so haben wir halt angefangen mit ganz einfachen Streetfood, wenn man so will, mit Tacos, Ceviche. Das waren so unsere ersten Pop-Ups. Damals haben wir noch, das darf man gar nicht erzählen, was wir da alles gemacht haben. Für Caterings haben wir damals noch irgendwie das Baguette auf der Heizung in unserer WG getrocknet und solche Geschichten für unser erstes Catering. Und von dieser Unwissenheit und absoluten Amateurhaftigkeit und Wurstigkeit haben wir uns halt dann mit dem ersten Laden so langsam gemerkt, okay, der Erfolg ist da, das ist nicht das Problem, also Gäste sind da, aber wir können nicht kochen. Und dann haben wir uns halt so Step für Step für Step für Step mit den Leuten, mit den Köchen, die wir dazugeholt haben ins Team, haben wir uns da hochgearbeitet. Unser Küchenchef Simon Lindo, Küchendirektor unserer ganzen drei Restaurants mittlerweile, der war schon ab Tag 1 mit dabei. Der war ja auch bei Kitchen Impossible, war ja auch schon mit dabei. Und bei dem haben wir das immer gesehen, so über die Schulter geguckt, wie der das macht und war so, ach so macht man das. Und das war eigentlich so das Blut, das wir geleckt haben. Und ab da wollten wir immer besser werden, immer noch mehr wissen, wie man das alles so machen kann und wie gut es eigentlich werden kann. Und auf dem Weg sind wir halt mit unseren Hamburger Restaurants immer noch. Also es muss immer noch runderes Ding werden oder noch unrunder, wenn man so will. Noch besonderer werden und noch tolleres Erlebnis werden. Aber an unsere Gäste haben wir dabei gar nicht viel gedacht. Wir haben immer nur an unser Projekt und an die Arbeit gedacht. Ne? Wo ist die noch bessere Zutat, die bessere Herkunft, der nähere Lieferweg und so weiter. Das war immer unser Fokus. Wie kann man es noch leckerer machen?
Ist das wirklich euer Fokus oder ist das den, den ihr euch inzwischen antrainiert habt?
Den wir uns antrainiert haben, würde ich sagen.
Mein Eindruck war ja damals, als ihr aufgemacht habt und ich von euch gehört habe, und wirklich, ihr wart the shit in Hamburg, also jeder
hat von euch gesprochen. So. Und das war, also ich war ja schon, ich war eifersüchtig auf eine Art und Weise, weil jeder hat immer gesagt, da musst du, das ist geil, das ist super. Und ich dachte, jetzt noch wieder nur verkackte Werbe mit dem Surfbrett. aber und bis ich euch begriffen, ich weiß noch, wie ich glaube, ich habe einen Kochkurs oder bei irgendeinem Zahnarzt, ein bisschen außerhalb, und da hatte euer Kochbuch und sagt, die Jungs sind so geil, das ist ein Leben, das ich so gerne führen würde. Ich sage, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Dann stand da noch ein Kochbuch von Hensel und Jamie Oliver, aber ich stand am Herd und hat Vibratkartoffeln gewendet. Dann lad ihr doch die Heini sein. Aber das war so krass. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen, und das ist auch am Ende des Tages bei allen guten Gastronomien, ihr wolltet eure Geschichte erzählen.
Ja, klar.
Ihr wart Geschichtensammler. Mhm. Ihr seid auf Reisen gegangen und wolltet die Leute beim Rumpfass, Lagerfeuer, und wolltet eure Döntjes erzählen. Und das ist am schönsten mit Kulinarik. Es gibt nichts Schöneres als hier, sag mal, guck mal, das haben wir damals, bla bla bla. Und auf einmal wird das alles wieder lebendig. Und das habt ihr auf zauberhafte Art und Weise gemacht. Ich war damals, hatten wir, glaube ich, auch telefoniert, als ihr eine Weinkarte hatte, dachte ich, mach das nicht.
Mach das nicht.
Mal, an keinem Strand, wo ihr jemals surfen wart, gab es auch nur ansatzweise eine Bude mit einem Sommelier. Das gab's nicht. Aber ihr habt das dann natürlich auch mit Bravour gemacht.
Ich würde gerne eine Sache noch besprechen, weil Tim muss ja seine Zeit im Auge behalten.
Was?
Deine Warze?
Ich habe neulich gehört, dass man Warzen besprechen kann. Ja, ich habe keine, aber ich habe das.
Kannst du aber auch enteisen.
Das war ganz fasziniert.
Das passt so ein bisschen zu dem Preis.
Man kann die wohl auch verschenken, habe ich gehört.
Warzen?
Ja.
Wie verschenken?
Ja, man nimmt die und dann
holt sie raus, man schleift drum.
Ich habe da nicht genau zugehört, weil ich finde Warzen per se außer Brust relativ un. Das Wort Warze nicht so schön.
Ja. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich noch mal kurz auf das Thema Preisbewusstsein zurückkommen.
Preisbewusstsein?
Ja, also dass sich diese Dinge verändert haben und ob es das ein oder andere Restaurant, vor allem in der Trendhauptstadt Berlin, vielleicht am Ende doch so ein bisschen daran gescheitert ist, was ihr eigentlich von Anfang an. Naja, also es ist nur hart und schmutzig.
Nicht gescheitert. Nicht, dass sie am Restaurant gescheitert sind, sondern
dass sie am Ende des Tages einfach einsehen mussten, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo viele Leute sich das entweder nicht mehr leisten können oder dass der Ruf nach, ich bleib jetzt mal bei einem Soul Food, größer wird als das Ceviche-Gewichse, in Anführungszeichen, weil ihr wisst, wie ich es meine.
Nö.
Jetzt, naja, so nach dem Motto.
Abwerten gerade.
Deswegen setze ich ja die Anführungszeichen. Also, und Billy Wagner hat ja einen verhältnismäßig eindrucksvollen Post abgesetzt, 7 Minuten lang erzählt er, warum das Nobelhart und Schmutzig jetzt, glaube ich, ab 1. April ein neues, kann man das so nennen, cozy gastronomisches Konzept fährt?
Ja, das Konzept hat sich, glaube ich, nicht so krass geändert, aber einfach ein neues Menü.
Sind Sie Opfer Ihrer selbst geworden? Kann man diese Frage in den Raum stellen, Tim? Und damit meine ich nicht per se das Nobelhart und Schmutzig, sondern.
Nein, man muss einmal ganz klar gucken. Was kreiden wir jetzt hier an? Ist es eine Art und Weise,
sich nach
außen. Nein, ich meine, aber was kreide ich an? Ist es eine Art und Weise, nach außen hin sich zu präsentieren? Das heißt, ich bin besser und zeige es auch in jeder einzelnen Minute meines Lebens, weil ich eine bestimmte Entscheidung getroffen habe und zeige dabei gleichermaßen, wie dumm der jeweils andere ist. Das hatte ich mit dem Nobelhart und Schmutzig. Ich habe gefragt, bestimmte Kulinariken habe ich nicht verstanden. Dann wurde mir gesagt, dann bin ich wohl zu dumm für ihre Küche. Das ist nicht meine Idee, sondern so ist man mir begegnet. Wo ich sage, naja, jetzt ist gerade eine Tür zugegangen für mich. Vielleicht war ich interessiert, vielleicht wäre ich ein Mitstreiter geworden. Ich habe es nur in dem Moment noch nicht so gesehen. Also ich muss nicht nur billig Applaus klatschen, weil vermeintlich von der Geistigkeit irgendwie her ist das die richtige Entscheidung. Es gibt kein Argument gegen vegane Küche. Kein einziges. So, das ist das Intelligenteste, das Smarteste, das ist das einzig Relevante in einer Welt, wie wir die Option haben. Aber es gibt wahnsinnig viele Punkte, die diesen Umsprung wirklich schwer machen. Das ist Genuss, das sind Gewohnheiten, das ist Kaugefühl, das ist Tradition, das ist Erziehung, das ist Geruch, das sind Erinnerungen. All das spielt auch in diese veganen Mechanismus eine Rolle. Und ich glaube nicht, dass sie per se von ihrer Arbeit Opfer geworden sind. Ich glaube vielleicht, ich weiß nicht genau, was du meinst, weil ich habe
Du hast das nicht mitbekommen?
Nee.
Okay.
Aber scheinbar scheint da ja was geändert zu werden. Vielleicht müssen sie ihre Kommunikation ein bisschen ändern. Vielleicht sollten sie sich ein bisschen öffnen. Und vielleicht sollten sie nicht Leute, die es nicht auf den ersten Blick verstehen, unmittelbar als dumm bezeichnen.
Ich glaube, also der, ich kann es jetzt auch nicht 7 Minuten lang rauszitieren, aber die Quintessenz von dem Ganzen oder das Zusammengefasste ist, ey, wir gehen von 10 auf 6 Gänge runter und machen ein bisschen günstiger und kochen ein bisschen produktbasierter, zugänglicher.
So, dass ihr eure Schwiegereltern nochmal mitbringen könnt.
Ja, aber das ist schlau.
Also genau. Ein bisschen weniger Garage und ich finde, damit haben sie einfach nur auf...
Und dass sie nach 2 Stunden spätestens auch wieder gehen.
Ja, nochmal, das ist mein, dann nimm den Monolog zurück, das finde ich total legitim. Du machst, triffst Entscheidungen, Zeiten ändern sich, wir sind nicht mehr, ich bin der Meinung, wir sind alle nicht mehr in dem 10-Gang-Modus, außer Eventessen. Da die Entscheidung zu treffen, pass auf, wir werden an der einen oder anderen Stelle zugänglicher, das ist doch total legitim. Also,
das kann ja auch übrigens sein, dass es nicht nur aus dem Druck von außen kommt, sondern auch von innen herausgewachsen ist. Weil das merke ich bei uns auch öfters, ne, dass viele unserer Köchinnen und Köchinnen auch manchmal das Bedürfnis haben, so, ey, was soll ich noch fermentieren? Ne? Ja. Bin jetzt auch mal durch mit dem Thema. Ich habe jetzt irgendwie auch mal Bock, so ein bisschen mehr, ja, zum Beispiel Wirtshausküche zu machen. Oder ich will noch mehr grillen, weil es macht irgendwie am meisten Bock, so im Abendservice die Sachen à la Menü zu grillen. Und vielleicht ist es ja beim Nobelhart und Schmutzig-Team genauso, dass sie sagen...
Wir haben doch mit der Bullerei.
Damit vielleicht Freunde von denen auch wieder öfters kommen und nicht nur...
Was wirklich ein schöner Gedanke ist.
Also, Touristen mit viel Geld.
Absolut. Und überleg mal, die Bullerei hat doch auch zwischendurch mal vorne vegan gekocht. Irgendwie. Um das auszuprobieren, schaffen wir denn eine Balance irgendwie zu dem, was wir sonst so machen? Müssen wir denn immer nur schwarz-weiß? Können wir nicht mehr uns die Hand reichen? Und wenn da jetzt jemand sagt, wie billig, und dann muss ich, nehme ich wirklich alles zurück und es tut mir wirklich leid. Das ist einfach intelligent. Warum soll ich denn mit Bravour gegen die Wand fahren, wenn ich merke, dass die Zeiten sich ändern und vielleicht auch die Bedürfnisse. Vielleicht ist jetzt eine breite Masse durch deren Arbeit bereit, diese Form der Gastronomie zu besuchen, auch auch häufiger. Nicht einfach nur noch als Eventessen, Sterneessen, Sterne Gastronomie reden, sondern wirklich so, komm, lass mal vorbeigehen, 2 Gänge, lecker essen, Gläschen Wein. Gehst du nachher mit 60, 70, 80 Euro nach Hause, ist doch geil. Warum musst du gezwungen werden, und das ist was, was ich schon lange sage, warum musst du gezwungen werden, 4,5 Stunden irgendwo zu sitzen?
Ja.
Macht für mich keinen Sinn mehr. Nicht in der heutigen Welt, nicht mit unserem...
Geht mir oft so 2 Sternen, dass ich das Gefühl habe, so, boah, ich werde jetzt einfach mit so vielen Tellern und heftigen, krassen Dingern da beworfen, bis ich gar nicht mehr anders sagen kann als ja, war krass.
Ja, und, aber es stimmt, ja.
Ich finde aber, dass das Erlebnis dadurch nicht besser wird, sondern es ist eher anstrengend.
Ich gebe euch mal einen Restaurant-Tipp und der mag jetzt wahnsinnig arrogant und überheblich rüberkommen. Andreas Caminada, Schloss Schauenstein. Leck mich am Arsch, ist das ein guter Koch. Wirklich, ich habe schon ganz viele Dinge, ich habe viele Leute gesehen. Ich bin neulich in den Genuss eines seiner Teller gekommen und dachte so, wow, vielleicht das erste 3-Sterne-Essen meines Lebens. Okay. Exorbitant gut. Exorbitant. Regional, Eigenanbau, aromatisch.
War das Teil eines Menüs? Oder?
Ja, Vorspeise Hauptgang. Da musste ich leider los. Unfassbar gut.
Was war da auf dem Teller?
Vorschabe war es, glaube ich, eine Art Zander. Gegart, wie ich, keine Ahnung, wie man den garen will. Bei mir gehe ich immer Kitchen durch. Dann ein paar fermentierte, gerade so Kapern-Gewächse, ähnlich unterschiedlicher Dinge, aber wirklich selbstständig. Und Hauptgang war es eigentlich eine gepökelte Ente mit Rote Beete. Aber die Rote Beete, bam.
Also Feuer, mit Feuer gearbeitet auch?
Alles. Alles. Das volle Programm. Also wirklich, aber Produkt. Und da habe ich mal, also Caminada, der hat richtig Schiss, gegen mich anzutreten bei Kitchen Impossible.
Der scheißt sich richtig
in die Hose.
Okay. Hier, super Stichwort, scheißt in die Hose. Wir haben einen Tisch, wir hatten Austern, wir hatten mexikanische Gelüste und nun haben wir... passend für Cozy,
ich muss der auch Neuvater los jetzt ist,
haben wir als Nachtisch Babybrei. Mhm. Ihr könnt wählen zwischen Apfel mit Mango, Birne mit Heidelbeere, Brokkoli und Kartoffeln, das für dich, Tim, und Kürbisrisotto mit Karotten.
Ich muss dann auch los, ich habe noch was zu tun. Ach, ne? Komm,
Babybrei kann man doch essen.
Ich nehme den mit und bunker den in einem halben Jahr, solange es erhaltbar ist.
Das war die eigentliche Idee.
Ja, wie ist denn das bei dir? Kochst du selber? Ey,
also jetzt ist ja noch hier wahrscheinlich linke Seite, rechte Seite.
Meine Frau ist ja Koreanerin und ich koche die ganze Zeit koreanische Wochenbettsuppen.
Dann bist du ein sogenannter Koreaner.
Ach, wie geil.
Und ihre Schwester hat uns einen Thermomix geschenkt. Und dementsprechend werde ich auch das Thema Babybrei dann.
Dann gib mir das nochmal. Ich habe Birne, Heidelbeere ist ja Zucker, ist so Apfel mit Mango, finde ich auch lang. Nee, Brokkoli, Kartoffel. Das ist genau mein Ding. Also vielen Dank. Ihr habt euch richtig Mühe gegeben für unseren Premium-kulinarischen Podcast. Die Kacke noch nicht mehr warm gemacht. Wahnsinn, ey. Aber es gibt ja, ich glaube, gerade in der Elektro-Techno-Szene, ich weiß nicht, warum das ist, ist das hier. Ihr habt doch früher Pillen geschluckt, oder nicht?
Hin und wieder mal. Was heißt da früher?
Ja. Nee, aber schon, ne? Hat das einen Grund, warum die viel so Brei essen? Macht das irgendwas mit der Zunge oder ist das irgendwie nur egal?
Habe ich noch nie
gehört. Ich glaube, es ist einfach sehr schnell eine einfache, gesunde Aufnahme von ein bisschen Power.
Ach so, die Quetschis.
Ja, solche Sachen.
Wegen trockenem Mund.
Ah.
Mmh. Also meins ist sehr lecker.
Meins auch.
Das ist mit Apfel mit Mango. Geht gut rein.
Meins überhaupt
nicht. Wow. Nee.
Du hast ja auch das Herzhafte genommen. Das nimmt man doch nicht.
Wie schmeckt denn Babybrei in Korea?
Babybrei?
Ja.
Weiß ich nicht.
Das ist doch, was du im Mund hast und dir gerade deine Gesichtszüge verballert.
Das einzige Baby, das ich da gesehen habe, hat schon so Reis, Seaweed-Dinger, Tofu gegessen.
Wow. Also, naja. Warum auch nicht, ne?
Na, sie würden es ja alles essen. Das ist ja das Geile. Die Kinder würden es ja alles essen. Nur wir denken ja irgendwie an Nährstoffe und Verschlucken etc. Wir denken ja, dass unsere Kinder alle dumm sind.
Meine ist jetzt anderthalb und die frisst löffelweise Kapern. Also momentan ist ihr großes Ding Kapern. Die nimmt ein Glas Kapern und isst wirklich so löffelweise einfach Kapern. Ich weiß dann immer nicht, ob das irgendwie gefährlich ist wegen zu viel Salz oder so, aber...
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwann akutes Nierenversagen, Bluthochdruck und das im Alter von 4 Jahren.
Ich muss das noch überdenken.
Fettleber.
Aber zumindest keine Schilddrüsenunterfunktion.
Habt ihr das, darf ich das fragen? Hat deine Frau salzig oder sauer gegessen?
Während der Schwangerschaft?
Ja, alles. Tendenz gab, in was war es? Süß, sauer, salzig?
Sauer, salzig, scharf.
Sauer, salzig, scharf.
Ja, wie immer. Also.
Ja gut, willkommen zur Kaper.
Ja, Tatsache, ne?
Also ich glaube, dass das...
Achso, dass das Kind das gelernt hat.
Das ist der vertraute Geschmack, der Safety-Geschmack. Das ist der Safety-Geschmack. Okay. Also,
die ist auch jetzt schon scharf. Die isst Peperonis aus dem Glas. Und zwar nicht die ganz milden, sondern so mild pikant steht da drauf. Und wenn man die isst, kann das schon ein bisschen. Dann sagt
das ist der Babybrei deines Kindes.
Ja, genau. Ja, das Zeug da. Das, was wir Tim vorhin gegeben haben. Genau, das Löffel.
Da musst du aufpassen, ne? Dann macht der Poloch wirklich wund bei den Kleinen.
Nee, nichts passiert bisher.
Okay. Das ist doch ein wunderbarer Schluss.
Müsst ihr noch zu Internorga? Habt ihr noch irgendwas zu tun?
Ey, ich bin Samstag da.
Ja, was machst du?
Stand von Palux, bisschen sabbeln.
Was für Kochvorführung oder was?
Ich führe nichts vor, ich erzähle nur. Okay. Und währenddessen werden unsere Fischbrötchen geschickt.
Okay, ist aber hier, wie heißt das? Kriegt ihr Prozente, ne?
Wir haben so eine kleine Kooperation mit denen.
Kooperationen sind wichtig.
Ich fahre direkt im Anschluss wieder rauf nach St. Peter-Ording.
Ja?
Der Laden sperrt sich hier nicht von selber auf.
Wann macht ihr auf?
22. geht's los. Was haben wir jetzt zum Erscheinen dieses Podcasts für einen Termin?
Dann, datumtechnisch meinst du, kann ich dir ganz genau sagen, Just, es wird der 21. sein.
Der 21., das ist ein Tag, bevor wir in St. Peter-Ording wieder aufsperren. Also ihr könnt erst Podcasts hören und dann fahrt ihr hoch zu uns ans Meer.
Oder dabei.
Und 3 Tage, nachdem unser Kochbuch rausgekommen ist, am 18.03. Zimmer mehr.
Und Tim, zu dem Zeitpunkt ist ja dann auch schon deine...
Und am 29.06. muss das mich jetzt nochmal vergewissern. War das jetzt eine Abfuhr oder was? Das fühlt sich ein bisschen so an.
Nee, das war keine Abfuhr, okay, aber keine finale Zusage.
28. kommt der Podcast raus.
Nee, Zusätze gelten nicht. Es war keine Abfuhr, bedeutet eine Zusage. Wie wir das Ganze...
Wir haben nur Angst, dass wir in deinem Schatten verblühen können.
Ach, nee, ist doch Straßenfest. Ist doch kein Tim Melzer-Ding. Ist ein Straßenfest. Ist Hamburgs Gastro.
Ist das der Moment, wo du deine eigene Straße aufmachst?
Nee, wir machen das wirklich easy. Also ganz entspannt. Ich fand das richtig toll. Ich würde nämlich auch
wir müssen das machen.
Ich würde Isekaria dazu machen. Holen. Ich würde noch andere Leute dazu holen, die Bock haben, noch ein bisschen wirklich so.
Okay.
Einfach mal. Wir haben so viel von dieser Stadt. Und ich finde das geil. Und natürlich kann ich es alleine machen. Aber ich finde es, warum? Nee. Weil wir sind ein geiles Netzwerk. So, und ob du da noch keine Ahnung paar Brötchen von Erikas und einfach für die Leute easy going. So ein schönes Stadt.
Stadtteilfest auf, an einem Platz.
Let's do it.
Aber so ein Gastrofest.
Machen wir.
Zu deinem 15. und eurem 10.
Perfekt.
Ja, und oder was? Generell zu,
aber
zu
der schönen Stadt Hamburg. Im Rahmen deines Jubiläums. Und
ist das für die schöne sehen. Stadt Hamburg, ja.
15 Jahre mal Jahre 10,
wer ja, hätte genau. das gedacht, dass die Hackfresse und die Werbersurfer, Jungs, glauben die Dacken, da so viele Jahre in dieser schönen Stadt überleben. Ist nicht selbstverständlich.
Also, was hast du noch
da haben sich andere.
Was hast du noch zu tun auf den Tenorga, außer Preise? Luki kommt übrigens extra für den Preis heute.
Ah, okay. Also jetzt muss ich kurz Panel-Talk machen mit Haya, dann mache ich Preisverleihung Luki.
Sonst nichts?
Morgen vielleicht noch einen Preis. Irgendwie kriege ich keinen. Irgendwie darf ich nur selber verleihen. Ja, aber ist auch gut. Das ist sozusagen, ich veredel den Glanz einer jeden Hütte. Und dann mache ich Wochenende. Dann können Sie mir Marschlecken. Am Montag können Sie mir wieder auf den Sack gehen. Am Wochenende arbeite ich.
Und du bringst noch eine neue Sorte raus, habe ich gelesen.
Ja, Salt and Silver.
Nee, achso. Eis, Cola.
Vanille, ja, kommt noch viel. Vanille, Kohle. Wir müssen auch nicht immer übers Eis reden, weil das wird mir auch langsam.
Doch, haben sich die Leute nicht beschwert. Das
wirklich?
Ist ganz, nee, das ist ein guter
Wie viele Indikator. Sorten gibt's denn jetzt?
Ich dachte auch, wir reden zu viel.
7 darüber. Jetzt gerade, aber 8., 9., 10. ist schon in Vorbereitung. Kommen nochmal 3 für den Sommer, ein bisschen mehr Frucht. So, weil das ist ja die Wintersorten, Sommersorten. Jetzt kommen noch ein bisschen Frucht rein und Ideen haben wir echt noch für 35, aber.
Warte
ja,
mal, Margarita-Eis. Hä? Also Pizza Margarita-Geschmack.
Warum?
Weil ich liebe Pizza Margherita. Luki
als
auch.
Eis?
Als Eis? Ja, wer hätte denn gedacht, dass irgendjemand Cola was?
Vanille, Cola
oder Carbon hier für
ja, oder der Klassiker, Carbon Korea. Eis.
Ja, Korea und Philippinen. Wäre jetzt aber auch keiner drauf
gekommen. Nein, aber hier,
wie wer heißt kommt das? Denn auf Franzbrötchen-Eis? Also mach mal Margherita-Eis.
Nur geniale Menschen.
Siehst du.
Genial. Vielen Dank, dass ihr so spontan ja, eingestiegen seid.
Vielen Dank.
Danke. Herzlichen Glückwunsch zur frischen Vaterschaft. Irgendwie genieße es, genieße es. Scheiß auf Palux und bleib zu Hause. Jede Sekunde. Ich kann, ja? Wirklich.
Scheiß auf Palux.
Nein, sind gute Jungs. Sind gute Jungs.
Ja, das heißt
hey, aber das andere schön. Ist noch geil. Ist eigentlich ein Junge oder ein Mädchen?
Es ist ein Junge.
Toll. Toll. Ja, so. Es ist immer so schön. Warte, wie war das? Jungs machen Jungs und Männer machen Mädchen und Helden machen beides.
Ah, also hast du auch gerade nochmal die Kurve gekriegt. Freunde, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke an Jo und danke an Cosi. Vielen Dank danke. An dich, Tim. Diese Folge wie immer zu hören, kostenlos bei RTL Plus.
Und wir sehen uns wirklich St. Peter-Ording. Dann sehen wir uns hier auf dem Parkplatz und sowieso noch viel häufiger im Leben.
Auf jeden Fall.
Freunde, vielen Dank. Schön war's. Danke, wir singen. Tschüss.
Wie spät ist das?
Ach, eine Frage noch.
Ja.
Wie riecht's in der Villa Kunterbunt?
Warte. Was macht die zu essen? Nicht Pfannkuchen, die backt irgendwas.
Komm, ich sag's dir. Es riecht nach Pippi. Tschüss.
Wow. Wow, wirklich. Also ich finde, dass Leute schon viel weniger ihren Hut nehmen mussten. Ich finde, jetzt ist an der Zeit, auch mal Cancel Culture zu machen. Ha? Aber richtig Cancel Culture. Nicht nur so, oh, ich hab's eingesehen, hab was falsch gemacht und dann kriegt er eine zweite Chance. Das war's.
Das war's.
Ich kann's nicht mehr.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.